on your stick, take off your gloves, grab that sweater and you're ready for love. It's the hot sock rock. It's the hot sock rock. Until about midnight, her daddy was so mad he nearly clobbered me. How was I to know he was a referee? We did the hockey talk rock. It's the hockey talk rock. What do you think? Boogie down to the rink. You gotta come and do the hockey talk.
Was hat das mit der Eishockey-Show und mit den Olympischen Spielen zu tun? Nix! Aber das ist das Konzept dieser Sendung. Einen schönen guten Abend und willkommen. Hier ist die Eishockey-Show und ich habe selten eine Sendung begonnen mit Auf Wiedersehen, aber heute Abend werde ich es tun. Auf Wiedersehen Beijing, auf Wiedersehen Peking. Herzlich willkommen im demokratischen Hafen der Eishockey-Show mit Rick Goldmann. Schönen guten Abend.
Schönen guten Tag.
Ja, wieso Tag? Es ist 19.30 Uhr, mein Freund. Ja,
das ist richtig. Ich habe ein bisschen das Gefühl verloren, wann Nacht ist und wann Tag ist. Aber was hat er gesungen? Hockey, Sock, Rock. Ja. Ja. Phil Esposito war das übrigens, wer ihn nicht kennt.
Hockey, stand ja drunter Rock. Übrigens auch.
So ist es so.
Ja, genau, du bist jetzt mal kurz ruhig, denn wir wollen ja auch noch unseren kongenialen Partner hier begrüßen heute Abend. Und das ist selbstverständlich auf dieser Seite, da geht's rüber, Magic Mike. Mike, schönen guten Abend.
Grüß euch, ne? Die letzten 2 Wochen gut überstanden.
Ja, ich sowieso. Ich habe ja nicht viel zu tun gehabt, außer entspannt im Fernsehen Eishockey zu verfolgen zum Beispiel. Ja.
So ich weiß nicht, was du getan hast. So ging es mir auch. Bisschen frei gemacht mal.
Ja, der Mann
ist... Urlaub? Nee. Aber ein bisschen mal am See und so, ein bisschen rumgelaufen.
See, der feine Herr, hä?
Ja, du.
In der Schweiz, hä? Ja. Ich verstehe schon.
Am Zugersee, ja.
Schwarzgeld drüber fahren.
Wollen wir doch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen nicht mit euren Freizeitaktivitäten langweilen. Wir wollen selbstverständlich...
Nein, wir langweilen sie mit unseren Eishockey-Sachen.
Wir wollen selbstverständlich auch heute einige Worte verlieren zu dem Geschehen in Peking. Was ist rund um die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft und überhaupt ums Eishockey-Turnier in Peking passiert? Und Mike, hau mal rein. Wir zeigen direkt mal unseren Gameplan für heute Abend. Wir nehmen direkt Tempo auf, damit wir nicht wieder 1,5 Stunden überziehen. Was haben wir im Programm? Was haben wir vor?
Ja, ein bisschen was, oder? Würde ich sagen.
Ja, also Eishockey-Turnier 2022 in Peking ist unser Thema. Dann DEL-Update. Wir fahren, würde ich sagen, mit Booster-Geschwindigkeit durch die restliche Hauptrunde. Wie vermutlich sonst nur David Hasselhoff mit Kit. Ich brauche dich, Kumpel. Und wir haben live zu Gast den Straubing-Goalie. Ja, wir sagen hier Shooting-Star. Er hat... Herausragendes geleistet, so früh in seiner Karriere. Philipp Dietl, der 17-Jährige, wird uns nachher live zugeschaltet sein. Freuen wir uns drüber. Und Buntes aus der Eishockey-Welt. Da verraten wir noch nicht so viel. Das ist ja immer das ein oder andere, was gute Laune bringt. Schlechtes.
Sehr schön, du hast ganz schön Fahrt aufgenommen. Auch so richtig schön, die Pustergeschwindigkeit. Das sind Witze. Ja, das ist natürlich sehr tief und... großartig.
Genau, und deshalb nehmen wir auch direkt Fahrt auf. Liebe Eishockey-Fans da draußen, ihr wisst, wie immer gilt, mitmachen hier auf unserem YouTube-Kanal. Haut rein in die Tasten, in den Chat. Wir lesen natürlich selbstverständlich mit und werden euch nachher auch integrieren. Geht um eine kleine Abstimmung, sind wir gespannt, was eure Meinung ist. Kommen wir später zu, hat mit der DEL zu tun. Wenn ihr Fragen habt, selbstverständlich auch Richtung Philipp Dietl, freuen wir uns drüber. Das ist ja ein Spieler, der noch nicht so oft interviewt wurde in seinem Leben. Da hat man bestimmt viele Sachen noch nicht gehört. Und all das versuchen wir bei ihm nachher herauszufinden.
Und da sehen wir die YouTube-Kommentarleiste, wie gerade von Mike eingeblendet.
Ja.
Da kann man reinschreiben. Man könnte ja auch, wie immer, Chat dazu sagen. Wir bleiben bei unserem Wording.
Das ist vollkommen richtig. Und da wir ja eine Live-Show sind, ne, kann man verraten, dass auch heute ja live DEL-Eishockey stattfindet gerade. Jetzt in diesem Moment... spielen die Nürnberg Ice Tigers gegen die Adler Mannheim.
Wie steht's?
Noch 0-0, weil Bulli war noch nicht.
Was? Wieso? 1934? Ich dachte, die haben Bulli um 1930.
Du musst mal auf Refresh oben klicken,
mein Freund. Ja, bin auf live tatsächlich. Ja? Aber dann bin ich so weit hinten, dass ich nicht mal irgendwem was verraten kann.
Ja, Basti Schwele hat spielverzögert.
Langweilig.
Der ist nämlich live vor Ort.
Ah, doch, jetzt sind wir live, siehste, und sie haben sich lieb.
Ja, guck mal.
Da, jetzt sind wir doch da. Und jetzt hören wir doch auch einfach mal zu.
Da mitbekommt, hey, es ist abgepfiffen.
Da ist er, der Schwede bei der Arbeit.
So, das ist die Situation. Schläger von Swartz unter Niklas Treutle. Olli Mebus, der da mit dabei ist und dann Swartz letztendlich aus dem Spiel nimmt.
Eine gute Möglichkeit.
Bisschen Traffic hier für Turtle.
So ist es.
So, ganz kurzer Exkurs. Overtime. Herzlich willkommen auch allen bei der Eishockey-Show live auf dem YouTube-Kanal von Magenta Sport. Denn wir sind für den kurzen Moment ja direkt zugeschaltet ins Studio zu Rick Goldmann und Sascha Bandermann.
So ist es.
Die heute wieder tolle Themen haben. Da geht es um finnisches Essen, da geht es um den Shootingstar in der vergangenen Woche, um Philipp Dietl. Wer also Multitasking ist, der kann natürlich hier das Live-Spiel mit anschauen und genießen. Nürnberg gegen die Adler Mannheim. Und der kann sich gleichzeitig auf dem YouTube-Kanal von Magenta Sport auch noch die Eishockey-Show mit reinziehen.
Selbstverständlich. Basti, die Promomaschine, oder? Wahnsinn. Er kommentiert live, macht direkt für uns hier Pressure, dass die Leute auch rüberkommen. Aber ihr habt es ja schon drauf. Ich weiß, in der heutigen Zeit, ich alter Mann nicht, aber Second Screen, Third Screen.
Ja. So ist es.
So, lass uns durchstarten, liebe Eishockey-Fans, und sagt uns auch gerne eure Meinung, vor allem natürlich zum Olympischen Turnier. Ich würde so ein kleines, vielleicht auch ein großes Recap machen. Mhm. Also nochmal so ein bisschen ein Fazit ziehen, alles das, was du auch beobachtet hast. Du hast das Turnier ja wirklich von Sekunde 1 bis zum Finale verfolgt. Womit wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, indem wir, ja, bitte?
Bis dann, Sascha, tschüss.
Ah, jetzt schon. Das ist eine andere Geschichte. Das war Prag. Aber wir waren ja auch mal in Finnland zusammen. Und erstmal würde ich sagen, Props an den Olympiasieger. Die Leonard hat die russische Mannschaft besiegt und sich zum ersten Mal den Olympiasieg gezogen. Drei Weltmeistertitel hatten sie schon. Mhm. Jetzt sind sie zum ersten Mal auch Goldmedaillengewinner bei Olympia.
Und es war wieder der Trainer Jukka Jalonen. Gell? Ja. Also es ist schon beeindruckend, auch 2019, 2011 er der Trainer bei den Weltmeistertiteln. Und das Eishockey hat er nicht verändert. Die Art und Weise, wie er mit seinen Jungs Eishockey spielt, hat sich nicht verändert. Und das Schöne ist, auch die Party bei den Finnen hat sich nicht verändert.
Das stimmt, ja. Da haben wir ein bisschen was gefunden. Einmal die Jungs aus der Umkleidekabine. Also, ich nenne es jetzt erstmal human, ne, zu dem, was wir gleich kommen.
Das ist ein italienisches Lied auf Finnisch, oder?
Erkennt ihr, welches es ist? Ich bin leider nicht so, also Sascha, du bist ja musikalisch bewandt.
Tutto Cotugno müsste das gewesen sein, ne?
Sollen wir nochmal von vorne kurz?
Sono nero italiano. Ja, aber ich weiß nicht, wer das singt.
Doch, ich glaube Tutto Cotugno. Nein, ich hätte das gesungen.
Und dann, da sind sie ja noch alle angezogen und dann gab es aber tatsächlich auch eine Party, wo sie, sag ich mal, nicht mehr so viel anhatten.
Now du, we're talking.
Wo hast du denn das?
Das ist mir auf andere Wege zugekommen, nenne ich es jetzt einfach mal.
Oh, geiler Move.
Vielleicht mal die Frage im Chat, ob jemand erkennt, wer die beiden Herren sind, die da so ausgelassen.
Das sind Torhüter-T-Shirts. Aber jetzt haben wir es, glaube ich, oft genug gesehen. Aber.
Jetzt muss es nochmal. Hut
ab vor diesen Menschen. Also, das haben sie wirklich gepostet auch. Das ist öffentlich zu finden.
Ja, das ist öffentlich zu finden tatsächlich. Und dann haben wir uns noch
Audiokommentar für unsere Podcast-Hörer. Ja. Also es tanzen nur mit Tiefschutz bekleidete Spieler in der Kabine von Finnland, nachdem sie Olympiasieger geworden sind.
Es ist aber alles jugendfrei, was man gesehen hat.
Und was war auf den Straßen los? Das von Helsinki und Finnland überhaupt?
Wahnsinn, hier sind sie eskaliert. Und jetzt den Kollegen finde ich ja auch ein gewisses Highlight. Auf der Ampel, also ich würde sagen, das ist eine Überwachungskamera auch.
Also, der sitzt auf
der, ich glaube, der sitzt auf einer Überwachungskamera und
Aber verschüttet mehr, als er trinkt.
Ja, aber auch immer wichtig, den Schaum erstmal weg. Das ist grundsätzlich bei einer Dose gut. Ne? Das waren schon Highlights.
Man darf einfach nie vergessen, das ist für die der ultimative Sport. Und das ist halt, wir werden Deutsch Fußball-Weltmeister, genauso geht es da ab. Und da ist halt dann erstmal Ekstase, ne? Das ist klar. Da ist ein ganzes Land erstmal happy und im Ausnahmezustand.
Und dann habe ich noch was gefunden.
Oh ja, komm, gib uns mehr.
Stopp, bevor du anfängst. Im Hintergrund ist der Torhüter schon wieder da, der hat sich da hingestellt.
Da wollte ich jetzt eigentlich erstmal auf die schöne Feier hier im zugefrorenen Brunnen hinweisen. Aber ja, wir haben auch im Hintergrund wieder einen der.
Guck mal, wie rot der Pop ist von dem ist.
Was schätzen wir, wie viel Grad hat's? 2,5 Zentimeter?
Ja.
Aber ja, warum nicht mal im Brunnen schwimmen eine Runde? Also man muss es schon einordnen, ne? Also es ist natürlich das erste Mal Olympiasieg für die Finnen und Finnland ist eine großartige Eishockey-Nation. Das ist wirklich sehr stolz auf Eishockey. Es kann gefühlt auch jeder Eishockey spielen, muss man sagen. Das ist ja ähnlich wie in Russland. Wenn du in Russland mal bist, in Moskau zum Beispiel, im Winter, da gehst du mal spazieren, da sind so große Parks, wirklich wunderschöne Parks. Und in allen von diesen Parks in Russland gibt es so Natureisbahnen. Und die werden mit klassischer Musik beschallt. Und da gehen zum Beispiel die Großeltern mit den Kindern da schon Schlittschuhlaufen und so. Und das ist natürlich ganz andere Möglichkeit, Schlittschuhlaufen viel früher zu lernen. Und in Finnland ist das letztendlich nichts anders. Also die Art und Weise, wie sie Eishockey gespielt haben bei diesen Olympischen Spielen, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber wie sie feiern, das ist Ekstase. Ich würde mir wünschen, dass sie auch ekstatisch spielen manchmal.
Sensationell. Es werden sicherlich auch einige nach diesem Olympiasieg gefeiert haben und das Ganze vielleicht in der klassischen finnischen Sauna. Und so sah das übrigens damals aus, als Rick Goldmann in der Sauna war. Hast du es drauf, Mike?
Das habe ich da. Also nicht nur Rick Goldmann, du ja auch, Sascha. Ne?
Ja, ich muss ja immer ab und zu mal Fragen stellen, ja, damit er was zu sagen hat.
Guck mal, wie süß jung du da aussiehst.
Also ganz kurz mal. Eine Sache, dein Hemd, Rick, hier bei dem Interview finde ich überragend.
Ist aus Ibiza.
Ne? Ja, so sieht es auch irgendwie
aus. Warum ist das jetzt wichtig? Es ist eine 6-, egal wo es herkommt.
Das erklärt, warum ich es gekauft habe.
Das war damals in der Hardwall Arena in Helsinki.
Wann war das? 2013?
Nee, 2011.
2011?
Also, nee, 2011 war Bratislava, das war 2012 oder 2013 muss es gewesen sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, 2011.
Sagen wir mal, es ist ungefähr 10 Jahre her.
Ja.
Gefühl seht ihr aber, weiß ich nicht, 20 Jahre jünger aus auf dem Bild. War das einfach nur die Maske?
Aber das täuscht, weil du darfst eins nicht vergessen, das ist natürlich jetzt ein Stream und das war ein großes Fernsehen, ist oft anders, das wirkst du natürlich anders. Ja. Und ich möchte
das war SD sagen, damals auch. Das
was interessanter ist als wir. Die Spieler in der Kabine, wir bekommen gerade von Anton Krause schon, einer war Olki Nuora im Video, also tatsächlich ein Torhüter, da würde tatsächlich auch der Tiefschutz des Torhüters dazu passen.
Ja, aber es wäre jetzt ja auch nicht also komisch zu denken, dass sich einfach mal normale Feldspieler sich den Tiefschutz geschnappt haben und Party machen.
Ja,
weiß ja nicht.
Das Niveau ist
ich sehr weiß hoch, nicht, wie Eishockeyspieler so in der Kabine drauf sind nach einer Goldmedaille.
Ja, aber klar ist auch, Mike, dass das deine letzte Sendung heute war mit uns, nach diesem Kommentar zu unserem Aussehen. Von daher, ihr da draußen oder auch im YouTube-Chat, wenn ihr Bock habt, euch zu bewerben, jetzt Feuer frei. Und wir werden sofort nach der Sendung bekannt geben, wer in der nächsten Webshow hier bei uns bei Magenta Sport die Position von Mike übernimmt. Ist auch nicht so schwer.
Wollen wir auch ein bisschen sportlich werden?
Ja, komm, lass uns
eine halbe Stunde weg. Oder wollen wir nochmal auf
finnischen Jubel eingehen? Hast du noch einen?
Ich habe noch einen. War das 2011, wo sie WM geholt haben?
Das muss man aber kurz erklären. Da geht es erstmal. Ach so, das?
Also man muss dazu.
Das ist also.
Genau, 95 der erste Titel und das war dann der zweite WM-Titel.
Das ist der 2011, Co-Trainer,
oder?
Der Co-Trainer kommt glaub, jetzt die Gangway runter. Co-Trainer,
wenn ich es richtig gelesen habe.
Und jetzt pass auf.
Obacht und uiuiuiuiui.
Immer noch gut.
Er ist auch in den Pokal gefallen.
Lande.
Geh nochmal zurück, bitte. Entschuldigung.
Übrigens, so sieht es bei uns nach einer Sendung auch immer aus. Schau
mal jetzt hin. Jetzt fällt er in den Pokal rein.
Ja, aber der Pokal ist ganz geblieben wohl.
Sensationell.
Ja, aber jetzt wollen wir ja auch mal
ernst werden. Aber man muss auch dazu sagen, das war unglücklich, weil der Teppich war da so eine Falte drin.
Das kann passieren auf dem roten Teppich. Dann lass uns doch jetzt mal sportlich werden und das Turnier einschätzen. Ich würde sagen, bevor wir nachher nochmal darüber reden, warum der Finne sich das gezogen hat und wie vielleicht insgesamt die Qualität auch des Turniers war, würde ich selbstverständlich gerne mit dem Abschneiden der deutschen Mannschaft beginnen. Ist das okay für Sie, Herr Goldmann?
Du kannst kommen machen, Sie damit was du klar? möchtest.
Ja, dann frage ich dich doch mal so als Oberlehrer. Grundsätzlich, bevor wir en Detail gehen, welche Schulnote würden Sie denn der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für das Abschneiden des Turniers bei Olympia 2022 geben?
Ja, und
das ist eigentlich nur eine Note. Du musst jetzt nicht einen großen Satz formen, sondern einfach nur von 1 bis 6 ist normalerweise im Schulsystem in Deutschland alles drin.
Ja. Da ich kein Lehrer bin, ist das für mich nicht so leicht. Deswegen muss ich kurz nachdenken. Es ist für mich zwischen befriedigend und ausreichend. Mhm. Wahrscheinlich war es eher ausreichend, wenn man es sich insgesamt anschaut und kein befriedigend. aber es war sehr durchschnittlich und das ist letztendlich auch das Problem, aber das muss man sehr differenziert betrachten. Also ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen und anhand eines Turniers alles schlecht sprechen. Ja, weil man muss sich die einzelnen Punkte, warum manchmal was gut läuft und warum manchmal was nicht so gut läuft, anschauen. Man muss aber auch klar das Turnier schauen. Also erstens mal die Silbermedaille 2018, der Halbfinaleinzug letztes Jahr. Man hat 4 Spieler, junge Spieler, in die NHL gebracht. Man hat es geschafft, durch gute Ergebnisse auf Platz 5 in die Weltrangliste hochzugehen. Mhm. Das sind alles Sachen, die sind nicht von heute auf morgen passiert, sondern es war ein Prozess. Und der Prozess und die Richtung war sehr gut. Das ist jetzt kein Tiefpunkt, was dann gleich danach kommt. Das möchte man gerne im Außen und gerne so sehen. Sondern das jetzt war ernüchternd, weil gewisse Sachen einfach nicht passt haben. Und man hat sich mehr vorgestellt. Ich glaube, Top 8 hätte mindestens drin sein sollen, vom Halbfinale zu sprechen. Das ist dann immer was, da wo sehr viel passen muss. Aber dass man nicht Top 8 erreicht hat, das war enttäuschend. Und insgesamt hat man sich sowohl von außen als auch von der Mannschaft natürlich mehr vorgestellt.
Dann erzähl uns doch mal, weil du es ja auch wirklich 1:1 verfolgt hast, von Spiel 1 ab gegen Kanada. Was hat vielleicht für dich im Vorhinein, oder anders gefragt, was hat vielleicht gepasst? Also wo sagst du, ich will mal im Positiven anfangen, die deutsche Mannschaft hat eigentlich viel mitgebracht, mit dem sie hätte performen können, oder war das gar nicht drin und wir haben uns im Vorfeld ein Stück weit getäuscht, die Mannschaft sich selber ein Stück weit getäuscht, und wo hat es dann vielleicht einfach nicht gepasst? War es schon Spiel 1 oder war es der Turnierverlauf als solches?
Also ich glaube, grundsätzlich muss man mal sagen, es muss sehr, sehr viel passen, dass die deutsche Mannschaft weiterkommt, das ist wie ein Viertelfinale. Das muss man klar einschätzen, auch wenn man gute Ergebnisse gehabt hat. Das ist kein Selbstläufer. Und jetzt kann man natürlich mal reingehen und sagen, ja, von außen waren sehr hohe Erwartungen da, aber die Mannschaft hat selber sehr hohe Erwartungen gehabt. Man hat sich selbst letztendlich auch den Druck gemacht und man ist eigentlich nie in das Turnier reingekommen. Mhm. Und für mich sinnbildlich, und da war der große Knackpunkt tatsächlich auch schon. Ich glaube, man ist mit viel Selbstvertrauen reingegangen, weil die letzten Sachen einfach gut waren. Die Mannschaft kennt sich. Der große Vorteil war die Erfahrung. Und dann hast du diese ersten 10 Minuten gegen Kanada. Ja? Die letzten Spiele gegen Kanada haben wir körperlich brutal dagegen gehalten. Was passiert? Genau das Gegenteil. Novak wird mit einem Monster-Check rausgenommen aus dieser Partie. Jetzt kann man reden, ob das 2 Minuten Strafzeit sind oder nicht. Das lassen wir jetzt einmal dahingestellt. Nach 10 Minuten steht es 3-0. Das heißt, das ganze Selbstvertrauen, was du dir eigentlich mitgebracht hast, war weg. Mhm. Und man hat in dieser Partie gesehen, dass die deutsche Mannschaft weder spielerisch noch körperlich mit dem Niveau, was die Kanadier in dieser Partie gezeigt haben, mithalten können. Mhm. Und ich glaube, das hat erstmal so einen richtigen, das hat das Selbstvertrauen zerschlagen und auch erstmal so, oh, was ist denn hier eigentlich losgebracht bei der deutschen Mannschaft? Und ich habe das Gefühl gehabt, sie haben sich danach eigentlich dann nimmer gefunden und sind auch im Turnierverlauf nicht ins Rollen gekommen, was man braucht.
Mhm. Aber sind sie dann auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen lasch, aber sind sie dann mit einer falschen Einstellung in das Spiel gegangen? Weil Kanada, vielleicht, sage ich mal, vor 4 Jahren hat man noch gesagt, okay, Kanada unterschätzt vielleicht Deutschland noch. Aber man wusste ja jetzt eigentlich auch mit den Ansagen, die man im Vorfeld gemacht hat, dass Kanada mit Sicherheit wahrscheinlich nicht ankommt und sagt, ja, gegen die Deutschen schaukeln wir schon. Und kann ein Check so sehr, sage ich mal, die Mannschaft und das Selbstbewusstsein rausnehmen? Also klar ist direkt danach das 1-0 gefallen, was natürlich nochmal dich ein bisschen runternimmt. Aber kann ein Check so viel auslösen?
Ja, der Check ja.
Ja?
Also ein normaler Check nicht. Also ist ja klar, also wenn du einen normalen Check hast. Aber das war ein Statement. Mhm. Das war ein Statement, was da gesetzt wurde. Und wenn du nach 10 Minuten dann gleichzeitig auch spielerisch eigentlich nichts zeigen kannst, weil die anderen dich überrennen, dann ist das schon was, das wo alles zurückwirft. Und ich weiß, wo du jetzt raus möchtest, ob man sich zu sicher war als deutsche Mannschaft, weil man eben vielleicht Selbstvertrauen hat und meint, das geht schon. Lass es in dieser Partie so sein. Aber spätestens danach hätte das ja sich eigentlich ändern müssen. Ja? Und ich glaube, in so einem Turnierverlauf kommt ganz viel auf die Tagesform drauf an, weil du hast in 4 Tagen 3 Spiele. Mhm. Und dann ist es natürlich auch schwer, das alles aus dem Kopf rauszukriegen. Ja, du hast keine Möglichkeit, dich da Woche wieder frei zu spielen und dann kommt das nächste. So ein WM-Turnier ist auch theoretisch mit viel mehr Spielen bedacht. Das darf man auch nicht vergessen. Da musst du viel schneller letztendlich für die K.O.-Phase fit werden.
Ja.
Und das hat letztendlich nicht geklappt als Mannschaft, weil man sie nicht gefunden hat.
Ja. Ist dir mehr Offensivpower abgegangen oder mehr Defensivqualitäten oder beides? Das haben wir 14 Gegentore in den 4 Spielen. 6 Tore haben wir, glaube ich, erzielt.
Ja. Also ich glaube halt einfach insgesamt, dass vieles nicht passt hat. Und das hat in der Offensive nicht gepasst, das hat in der Defensive nicht gepasst. Und warum passt beides nicht? Ich glaube, das hat ganz viel auch damit zu tun, auf welchem Eis wir gespielt haben. Die Eisfläche ist eine komplett andere. Und diese Eisfläche, insbesondere in der neutralen Zone, braucht ein anderes Spiel. Und wir haben sowohl Probleme in der Defensive gehabt, weil der Gegner zu schnell durch die neutrale Zone gekommen ist und uns dann festgespielt hat in der eigenen Zone. Und selber hat man das Spiel nicht so entwickeln können, weil man Probleme gehabt hat, durch die neutrale Zone mit der Scheibe zu kommen, um mit der Scheibe auch ins Drittel reinzukommen, oft. Und ich glaube, dass das so beides ist. Und dann, wenn man noch runterbricht, letztes Jahr zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft war für mich einer der größten Faktoren einfach Moritz Seider. Moritz Seider hat hinten drin, wir erinnern uns, bei der Weltmeisterschaft mit Menschen geschmissen, mit Gegnern geschmissen, durch sein Körperspiel. Ja.
Was er heute noch macht.
Was er heute in der NHL übrigens absolut erfolgreich macht. Dann mit der Scheibe nach vorne das Spiel aufgebaut, die Scheibe gehalten, hat das Powerplay aufgezogen und so einer hat er gefehlt. Ich glaube, jetzt komme ich zur Offensive. Letztendlich war man da viel zu wenig Zug zum Tor bei dem einfachen Spiel. In Überzahl war man oft nicht so zwingend, wie man sich es vorstellt, aber es hat oft auch mit wenigen Personen zu tun, die sich ändern im Kader. Mhm. Und um noch einen Satz zu sagen, ja, gerne. Dann gerne auch noch die Jungen, die letztes Jahr mit dabei waren, wie zum Beispiel Peterka oder Reichel, die bringen dir natürlich da so ein bisschen einen neuen, ja, so ein bisschen einen neuen Spirit rein. Ja? Die sind laufstark, die sind jung, die ziehen vielleicht dann wieder mal anders gesehen einen Erfahrenen mit und denken sich, oh Gott, der ist erst 18, ja, da muss ich aber schon ein bisschen meinen Arsch noch bewegen. Ja? Also im Kopf, ja, wenn man das sieht. Und da waren so Sachen dabei, die haben sich einfach nicht so ergeben dieses Mal.
Ja, weil du sagst auch Junge, auch Speed, Geschwindigkeit, die gefehlt hat. Ich fand ja schon auch irgendwie, es hat schon in der eigenen Zone gestockt irgendwie, das Spiel der Deutschen. Weil die Frage auch gerade reinkommt oder gerade reinkam von Klaus Dieter, du hast es ja gerade auch schon erwähnt, kleine Eisfläche. Hat das schlechte Abschneiden vielleicht auch etwas mit der ungewohnten, kleineren Eisfläche zu tun? Du hast gerade schon neutrale Zone angesprochen. Vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen detaillierter erklären.
Es ist ja viel von dieser kleinen Eisfläche gesprochen worden. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das hier einigermaßen so zeigen können, dass es auch verständlich ist. Ich mache mal hier.
Da sagt er ist kein Lehrer, ne? Hat aber erstmal alles direkt parat hier.
Also, das ist normalerweise, wenn wir noch ein bisschen weiter rüber, dann sehen wir es noch besser. Wir zeigen jetzt die normale Eisfläche her. Und ich erkläre mal ganz kurz die Unterschiede, aber so, dass man es auch im Podcast verstehen kann. Also die Länge der Eisfläche heißt hinter den Toren von der Bande bis zur Bande rüber ist eigentlich gleich. Das sind 60 Meter. Ja? Wir haben hier auf NHL-Eis gespielt. Warum spielen wir auf NHL-Eis? Die neuen IIHF-Regeln, das sind die vom Weltverband, die haben einen Angleich gemacht an die NHL-Regeln, damit man letztendlich zu Turnieren mehr NHL-Spieler in Zukunft bekommt. Heißt auch im Umkehrschluss, nicht nur bei den Olympischen Spielen sehen wir diese neue NHL-Eisfläche, die angepasst wurde, sondern auch bei den Weltmeisterschaften. Jetzt der große Unterschied. Der große Unterschied ist, ich nehme mal den Stift her, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser, diese Eisfläche ist schmaler. Also von der Bande, wo die Spielerbänke sind, bis rüber zur Strafbank, hast du in Deutschland normalerweise internationales Eis 30 Meter. Hier hattest du, und in Zukunft auch, nur 26 Meter, das sind 4 Meter weniger. Also weniger Platz, wenn du im Angriff bist, nach außen auszuweichen. Ja, und jetzt kommt das Wichtigste, und darüber wurde eigentlich kaum gesprochen. Die Dimension ist eine andere. Die blauen Linien verschieben sich ungefähr fast ein bisschen über 1,5 Meter Richtung rote Linie. Mhm. Das heißt, diese Zone, die neutrale Zone zwischen Blau und Blau schrumpft komplett. Und dieses Schrumpfen ist riesig. Normalerweise 30 Meter breit, 20 Meter lang, 600 Quadratmeter. Jetzt haben wir hier nur noch muss ich mitdenken. Jetzt haben wir hier nur noch 17 Meter von der Länge und 26 Meter hoch. Das sind 150 Quadratmeter weniger. 150 Quadratmeter weniger. Die suche ich übrigens in München für 800 Euro warm in der Innenstadt. Ja. Wenn es jemand hat, kann er gerne anrufen.
Du kannst gerne bei mir in der unteren Etage einziehen.
Du wohnst in München. Das ist ein Viertel der Fläche. Das heißt, da ist viel weniger Platz. Die Idee ist jetzt, da durchzukommen mit der Scheibe, ja, um Geschwindigkeit in der Offensive aufzubauen und auf der anderen Seite, wenn du in der Defensive bist, da eigentlich einen Gegner zu stoppen, damit der nicht in der eigenen Zone Geschwindigkeit aufbaut. Und da war meiner Ansicht nach mit die größten Probleme bei der deutschen Mannschaft und die sind aus der neutralen Zone entstanden. Und so eine Nation wie Finnland hat es perfekt gemacht.
Wofür du ja dann auch eine gewisse Handlungsschnelligkeit brauchst.
Ja, natürlich, weil die Fläche ist natürlich viel kleiner. Das heißt, du musst in kürzeren Zeitabschnitten mehr Entscheidungen treffen. Mhm. Und wenn die Entscheidungen falsch sind, dann haben die oft einen eklatanten Ausmaß, weil da gibt es einen Konter sofort oder du läufst hinten nach, es gibt einen Überzahlkonter, 2-1, 3-2 oder Top-Tor-Möglichkeiten. Ja, und das ist genau das, was du ansprichst.
Aber dann von mir einfach mal eine Frage dazu. Macht es nicht dann Sinn, auch in Europa beziehungsweise auch dann in Deutschland irgendwann auf diese Maße zu gehen, wenn wir jetzt auch international, sage ich mal, da drauf spielen?
Also in Schwedingen gibt es die Eisfläche bereits so in dieser Größe. Mhm. Zum Beispiel in Russland gibt es in manchen Eisstadien, auch andere Nationen, manche haben die. Aber bei manchen, du kannst ja nicht alle Eisstadien einfach so umbauen. Wer soll denn das zahlen? Also jetzt gehe ich mal nicht zu den DL-Clubs hin, sondern gehe mal ein paar Clubs tiefer oder gehe in den Nachwuchsbereich rein. Du müsstest ja alles umbauen, brauchst du neue Banden, brauchst du unten die Eisfläche neu. Das ist alles nicht so leicht. Jetzt haben wir erstmal die Flexbanden bekommen, auch in der DL, was viel, viel Geld kostet hat. Natürlich wird es Sinn machen, sich irgendwann da anzupassen, aber das ist nichts, wo du von heute auf morgen machst.
Aber man braucht schon irgendwann mittelfristig einen einheitlichen Standard, oder? Weil wenn es jetzt darum geht, dass alle großen Turniere, zumindest jetzt erstmal, du hast ja schon die WM angesprochen in diesem Jahr, die ja auch auf dieser kleineren Eisfläche gespielt wird, da muss man sich natürlich perspektivisch schon was überlegen. Auch wenn der Bundestrainer Toni Söder mir selber gesagt hat, es ist nicht so elementar im Aufbau eines Spielers. Also sprich bei der Entwicklung, wenn du jetzt mit Laufschule anfängst für den Jugendbereich und diese ganzen Steps, die dann kommen, da wird er sagen, so habe ich ihn verstanden, dass es da noch nicht so wirklich wichtig ist. Also du musst jetzt nicht jedes Jugendtraining auf einmal auf einer kleinen Eisfläche machen.
Absolut, das ist in erster Linie taktisch zu sehen. Und natürlich ist es dann schon eine andere Spielweise, aber das ist auf sehr hohem Niveau. Also wenn man zum Beispiel nordamerikanische Torhüter hat, die das erste Jahr in die DL kommen, das Erste, was die alle erzählen, ist so, oh, den muss man auf neue Winkel einstellen.
Richtig.
Und ich habe am Anfang selbst als Spieler immer gesagt, wie neue Winkel? Der schießt doch von da draußen, da hat er da auch geschossen. Aber das ist für den was anders, weil wo der schießt, wie er sich orientiert, von den Bullykreisen her, wo die sind, wo er abzieht, wie er seinen Winkel zumacht, ist für den eine Umstellung im Spiel. Und tatsächlich ist es nicht nur en Detail, sondern das macht viel aus. Wann gehst du entgegen? Wo greifst du an? Das ist schon, es ist eine absolut unterschiedliche Spielweise.
Ja, bei so einem Ergebnis wie bei der deutschen Mannschaft jetzt, wo die Erwartungshaltung unglaublich hoch war, auch medial war sie natürlich brutal hoch, kommt ja immer sehr schnell auch Polemik rein. Schlagzeilen kommen rein. Dann kommt das Thema auf, da haben sie ja selber auch gesagt, sie wollen eine Medaille und dann sind sie so weit weg von der Medaille, wie wir gerade vom Mond. Das ist natürlich dann auch, die falsche Art und Weise, sich zu artikulieren. Ich finde das immer ganz interessant, weil in dem Moment wo die sagen würden, ja, wir wollen da nur hinfahren nach Peking und schön dabei sein, so nach dem Motto, wie früher der olympische Gedanke, dann kriegst du es ja auch um die Ohren. Warum sagen sie nichts? Sind Fünfter der Weltrangliste. Das wird dann immer schön auch so hergenommen, wie man es dann in dem Moment braucht. Trotzdem, das, was aufkam, war die Frage, hat der Mannschaft eine gewisse Emotionalität gefehlt? Spiel 1 hast du gerade erklärt, da bist du vielleicht auch mal ein bisschen überrumpelt worden. Dann hast du trotzdem noch Spiele und kannst in das Turnier dich reinfinden. Wir haben ja auch bei der Silbermedaille logischerweise nicht sofort performt, sondern es hat sich so ein bisschen entwickelt, wie das bei den Slowaken war. Kommen wir gleich noch zu. War da etwas, was für dich gefehlt hat? Ein Ruck in der Mannschaft? Dann fragen auch viele nach Führungsspielern, diese Themen, die sofort schnell aufkommen. Wie stehst du dem gegenüber?
Also erstmal, ich bleibe erstmal sachlich kurz, weil da waren ja auch ein paar sachliche Fragen drin, bevor du mich da emotional ins Eck drängst. Also du brauchst in einem Turnier, du brauchst was, das wo entsteht. Und das ist jetzt nicht bloß beim Eishockey so, sondern in den Mannschaftssportarten, sei es Fußball, Handball, Eishockey, muss was entstehen im Turnier.
Ja.
Und jetzt mache ich mal kurz den Schlag zu der Slowakei. Da ist was entstanden. Ja, erst schlagen sie Deutschland in der Qualifikation, dann schlagen sie im Viertelfinale im Penalty-Schießen die USA mit 3-2. Das ist natürlich was, das gibt dann der Mannschaft ein Glauben an sich selbst, das wo unglaublich ist, ja, und da wächst es. Und sie haben gleichzeitig Spieler, die outperformen. Rüber im Tor, überragend gehalten, am Anfang noch abgewechselt, eingewechselt worden, dann war er drin und hat überragend gehalten. Slavkovski, 17 Jahre alt, 7 Tore. Ja? Und sowas brauchst du natürlich. Du brauchst als vermeintlich kleine Nation, brauchst du, was das wohl ins Rollen kommt. Leute, die outperformen, hatten wir nicht. So, das jetzt wiederum runterzubrechen und gleichzeitig zu sagen, ja, Moment mal, dieser Schrei nach diesen Führungsspielern, das ist natürlich was, da sind noch genug Führungsspieler drin. Und von außen stellt man sich das immer so vor. Und tatsächlich regt mich das auf, auch wenn ich das in anderen Sportarten sehe, diese Frage nach diesen Führungsspielern. Ja, da ist aber laut worden in der Kabine, da ist aber aufgestanden. Ja, wie 90s ist denn bitte dieser Gedanke, dass da von 20 Leuten in der Kabine dann 10 aufstehen und dagegen rumschreien? Das ist doch nur Druck. Du führst heutzutage nicht mehr über Druck. Du führst über Sog. Du gehst voraus, machst die richtige Sache, du checkst, du machst einen guten Pass, schießt ein schönes Tor und damit ziehst du die anderen nach. Das ist Sogführung und nicht über Druck führen. Und das hat sich geändert. Heutzutage führst du keinen Menschen, nicht im Sport und auch nicht in irgendeiner anderen Firma, einfach so, weil du sagst, du machst das jetzt so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Die fragen, warum soll ich denn das so machen? Und wenn du keine Frage hast aufs Warum, dann solltest du mal überlegen, ob das das Richtige ist, was du machst. So, ich habe gewusst gehabt, du drängst
keinen Zwerg. Kannst du mal bitte den Nippel drücken, it's only a game? Einmal bitte, damit du wieder runterkommst.
Es ist halt nicht nur ein Spiel.
Ich habe ein bisschen Angst jetzt gerade.
Es ist nicht nur ein Spiel.
Aber jetzt in dem Fall.
Hockey, you know, it's only a game.
Kann ich wieder rüberkommen, oder?
Ich glaube schon.
Ja?
Aber du kannst doch da bleiben, alles gut.
Ich weiß nicht.
Aber weil du gerade
das Thema angeschnitten hast. Amelie hat kein Bier oder Schnaps oder irgendwas.
Nein. Weil du das Thema angeschnitten hast. Das heißt, das, was jetzt dieses Turnier bei den Slowaken passiert ist, ist bei den Deutschen vor 4 Jahren passiert.
Ja, da gibt es ganz viele Parallelen.
Ja. Oder also ist dann so der Overtime-Sieg gegen die Schweiz?
Richtig.
Und dann, klar, holst du danach nochmal so einen Overtime-Sieg gegen die Schweden und dann war gegen Kanada, hast gesagt, okay, wir können alles. Und Mauer macht halt
du hast ein deutlich Tor mehr Schüsse sogar gegen Finnland im Halbfinale letztendlich aus Sicht der Slowakei. Mhm. Da hat es halt einfach ein bisschen auch das Glück gefehlt letztendlich. Aber spielerisch gegen die Slowakei, gegen die Finnen, war das besser, als was Russland dagegen gesetzt hat. Punkt. Weil sie ein System gefunden haben, was die Finnen die ganze Zeit nicht gespielt haben. Ja. Die Finnen haben letztendlich, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, und herzlichen Glückwunsch, dass sie Olympiasieger geworden sind. Aber ich kann natürlich jetzt da nicht einen Aber Applaus
bitte spenden. Ändert euer Spiel, das war jetzt gerade die Ansage.
Weißt du, jetzt haben wir eine kleine Eisfläche und dann sagen wir alle, ui, da ist ja viel mehr Spektakel. Ja, war mehr Spektakel, frage ich dich.
Ja, bitte, dann erzähl doch auch mal bitte, wie du es vielleicht insgesamt gesehen hast, das Turnier. Auch das ist eine Frage.
Ich weiß nicht, ob mehr Spektakel war. Wir haben da die NHL-Spieler gefehlt, die letztendlich diese Spielfläche auch bespielen können in dieser Qualität. Mhm. Ja, ich glaube, für die anderen müssen sich erstmal ordnen für diese Spielfläche. Und vielleicht hat die Slowakei sogar einen Vorteil gehabt mit dem Coach Greg Ramsey. Ja, der ist Jahrzehnte in der NHL tätig gewesen, war erst Spieler, war dann ganz lange Trainer und die Spielweise, wo sie gegen einen Neutral Zone Trap, ich nenne den jetzt einfach nur mal so, weil es hört sich cool auf Englisch, aber wir können es natürlich auch anders sagen, mit einem einfachen
auf Finnisch wäre es cool, wenn du es sagst.
Ja. Kann ich dir auch sagen. Yksi, kaksi, kaksi. 1-2-2. 1-2-2.
Das ist richtig, das weiß ich auch noch. Das haben wir noch damals mitgenommen.
Ja. Das ist ja logisch. So, die stehen hier eigentlich, die Scheibe ist da hinten bei der Slowakei oder bei irgendjemandem und die stehen nur hier. Die wollen hier zwischen Blau und Rot wollen die zumachen und optimalerweise da schnell einen Konter fahren.
Ja, aber die Finnen muss man auch sagen und auch die Slowaken, die haben einfach auch bessere Führungsspieler gehabt.
Ah, nicht hauen! Und jetzt hat die Slowakei, alle anderen sind da immer reingerannt oder haben die Scheibe tief geschossen. Jetzt hat die Slowakei aber mal was anders gemacht. Und zwar sind die rausgefahren, haben viele Seitenwechsel gehabt und haben, wenn sie hier waren und der hat reagiert und ist rübergekommen, haben sie die Scheibe komplett zurückgespielt. Mhm. Und sind mit der zweiten Welle kommen. So nennt man das. Also wenn von hinten dann noch mehr Spieler kommen, was passiert mit den Spielern hier? Die dürfen ja in der neutralen Zone eigentlich nicht komplett passiv stehen. Die müssen immer in Bewegung sein. Ja, weil sonst kannst du den, der schnell kommt, nicht aufnehmen in der Defensive. Ich weiß, ich gehe jetzt sehr ins Detail, aber wir haben es von ganz Anfang angefangen, ganz logisch, und jetzt brechen wir es mal runter. So, wenn ihr aber der Pass nochmal zurückgeht, stehst du irgendwann als Defensivmannschaft. Und die Slowaken, vor allem die Top-Reihe, Slavkovski, Rivik, Celarik, die haben es immer wieder geschafft, dass sie da, wenn sie angegriffen haben, mit Geschwindigkeit durch die neutrale Zone reinkommen und haben richtig Druck gemacht. Die haben die zum Teil richtig hergespielt. Aber dann darfst du natürlich vergessen, dann haben sie noch Top-Torhüter und hinten drin haben sie sehr große Verteidiger, die vom Tor aufräumen wie nochmal was. Und wenn es darauf ankommt, hast du vorne mal so einen Manninen, so einen Altonen oder am Schluss raus, wenn es wichtig wird, einen Antila. Die schießen dir die paar Tore und dann wirst du halt Olympiasieger. Und das hört sich jetzt despektierlich an.
Naja, aber zusammengefasst hat dir letztlich die spielerische Qualität nicht so gut gefallen wie bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. Wenn du es vergleichst, auch wenn es schwierig ist jetzt, weil eben andere Eisfläche, aber das macht es ja dann genau aus in der Beurteilung.
Also es hat sehr, sehr tolle Spiele gegeben, muss ich sagen. Also zum Beispiel Russland gegen Tschechien, überragendes Spiel in der Vorrunde. Finnland gegen Schweden, überragendes Spiel. Die Schweizer gegen die Russen, obwohl es nur 1-0 ausgegangen ist, war gleich die erste Partie, ja. Wahnsinniges Tempo drin. Auch wie die Schweizer gegen die Finnen gespielt haben. Die Schweizer haben halt Eishockey gespielt und die anderen sind effizient, kühl, geduldig. Und so gewinnen sie. Und es, ich möchte das Ganze nur beschreiben, damit man es nachvollziehen kann. Ich habe mir das mal rausgesucht. Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Die gewinnen das erste Spiel 5-1 gegen die Schweiz, die Finnen. Der eine Treffer, den die Schweiz macht, war ein Powerplay-Treffer. Dann gewinnen sie 2-0 gegen die Slowakei. Das zweite war schon ein Empty Netter. Bei der Schweiz hat es auch zwei Empty Netter gegen. Und bei Finnland gegen Russland gewinnen sie 2-1. Der eine Treffer war ein Powerplay-Treffer von Russland. So, das heißt, die haben 9-2 Tore. Die geben in drei Spielen, wo es drauf ankommt, kein einziges Tor her. Bei 5-5, bei 4-4, bei 3-3. Ja, da wirst du Olympiasieger. Keine Frage. Super. Taktisch, mannschaftlich, kollektiv, 1A. Aber war das Hurra, okay? War das ein Eishockey, da wo ich daheim sitze und sage, what the fuck ist denn hier eigentlich los? Da muss ich sagen, nein.
Ja, aber am Ende geht es doch dann um Effektivität und die Medaillen, oder? Sind wir doch mal.
Ja, klar. Deswegen sage ich ja absolut zu Recht. Dieses Kollektiv konnte in den entscheidenden Spielen, genauso wie 2019, und 2021 bis aufs Finale keine andere Mannschaft zeigen. Und das ist letztendlich halt das Spiel, die Spielweise von Jukka Jalonen.
Ja, der aber wieder also mal gezeigt hat.
Einen Rücktritt von Jalonen.
Ja, Erfolgscoach. Drei wichtige Turniere gewonnen jetzt, also mehr geht nicht.
Ich möchte es nur einordnen. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Also wenn du in drei Spielen bei K.O.-Spielen nur zwei Powerplay-Tore bekommst, ja, dann machst du alles richtig. Aber das heißt nicht zwingend, wenn du alles richtig machst, dass es auch total schön ist für einen objektiven Fan von außen. Nee. Weißt du? Das meine ich damit. Ja. Aber das muss es natürlich auch nicht
also, sein. Also Griechenland ist auch mal Fußball-Europameister geworden 2004. War das schön? Nein. Das war
nicht Otto schön. Rehakles, oder?
Ja, nur ja. So als kleiner Ausflug in diese andere Sportart da. Übrigens hier Kommentar. Ja. Ganz interessant. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber es dauert noch ein paar Minuten. Das kann ich euch schon mal sagen da draußen. Hier wird nämlich gefragt, aufgepasst Leute, wann kommt denn Philipp Dietl dran? Der Junge muss früh ins Bett. Das ist richtig. Aber er kommt gleich dran. Keine Angst. So, gleich noch einen Satz auch unbedingt zu Slafkovský. Den dürfen wir nicht unterschlagen, MVP. Aber Basti Schwele gibt uns, glaube ich, nochmal ein Update, oder? Denn aktuell Nürnberg gegen Mannheim. Kollege Schwele ist am Start. Wenn er schon nicht hier ist, dann schicken wir ihn anderweitig arbeiten. Da Basti, da ist er doch.
Ja, ihr hört mich.
Ja, wir hören dich, selbstverständlich. Wir sehen dich auch. Ja.
Sehr gut.
Wie schaut's denn aus bei dir in Nürnberg?
Es sieht echt gut aus, das ist ein klasse Spiel hier und man hatte ja irgendwie so Bedenken, ein Neustart, irgendwie vor allem bei Mannheim, die waren ewig nicht mehr Spielbetrieb. Das hat echt Playoff-Charakter hier, die spielen hart, die spielen intensiv, gibt eine Strafzeit nach der anderen meistens für beide Mannschaften, weil sich zwei immer so gerne haben. Es macht echt Laune, das Spiel hier.
Wie steht's denn?
1-1 steht's hier.
Für wen?
1-1 für beide tatsächlich, Rick.
Torschützen?
Torschützen 1-0. Ich muss schnell nachschauen.
Ist schon lange her.
Sechste Spielminute. Greg McLeod und der Ausgleich in der 9. durch Florian Elias.
Ja gut, du musstest ja auch jetzt gerade noch mal ganz kurz offensichtlich die Haare nach oben stylen. Also das sieht ja sehr frisch gemäht aus da bei dir.
Auf was ihr immer achtet da? Nee, ich weiß auch nicht. Hier regnet es wie die Sau draußen. Wir waren total nass alle, bis du hierher kommst. Deswegen ist es alles ein bisschen durcheinander, aber...
Ja. Also it's just TV. Hartes Spiel, gute Tormöglichkeiten bisher.
Ja, guter Kommentator wäre noch recht, aber...
aber du kannst das auch ohne Experte heute, stelle ich fest, oder?
Ja, heute ist echt okay, das hat einen super Flow und alles, also es geht ganz gut ab, das Spiel.
Ja, ist wichtig beim Reden, die Maske runternehmen.
Ja, ich krieg so schwer Luft hier, aber es ist so eng hier alles in Nürnberg.
Aber wenn du da bist, du weißt ja, Basti, wenn wir da immer früher aufgelaufen sind, drei im Weckler, hast du zugeschlagen heute oder hast du von daheim ein Butterbrot mitgebracht?
Also ich hatte was dabei, tatsächlich ist er beim Auto, nachdem ich im Stau stand, schon alles aufgebraucht. Ich habe mich vorher mit unserem Freund Antti Soramis, der Radio für Mannheim macht, haben wir uns angestellt hinten. Beide völlig geil auf Pommes gewesen, kein Witz. Stehen 10 Minuten an, kommen vorne am Stand an, bitte zweimal Pommes. Ja, Pommes ist geradeaus, gibt es vor Spielbeginn nicht mehr.
Aber, wenn ja, aber weil du mit Antti gesprochen hast, was hat denn der gesagt zum Olympiasieg der finnischen Mannschaft?
Ja, der ist hellauf begeistert. Der schwärmt halt total über dieses Kollektiv einfach, weil er sagt, die Finnen lernen dieses anti-egoistische Denken halt schon von klein auf im Nachwuchs. Und er sagt, das ist halt Wahnsinn, du kannst einen Viertlinien-Center dort in die erste Reihe spielen, der wird dir nicht anders spielen und du wirst von allen das Gleiche bekommen. Und diese Geschlossenheit, einfach dieses Teamspiel, das verkörpert halt tatsächlich im Moment niemand so wie Finnland. Und er ist hellauf begeistert, auch wenn er sagt, ja, das schaut oft nicht so schön aus, das Spiel. Aber es ist halt einfach, wenn du es von der anderen Seite siehst, wenn du mal sagst, ja, Defensive, hey, die haben nur ein einziges Tor bei 5 gegen 5 kassiert im ganzen Turnier. Auf dem Niveau, das ist schon brutal stark.
Ja, sowas in der Art hat auch der geschätzte Kollege zu meiner Linken ja auch gerade erzählt. Also da seid ihr d'accord. Und,
hat der die Spiele gesehen?
Ja, ja, der hat zwischendurch mal zugeschaut und hat das eigentlich dafür, dass er nur die Hälfte geguckt hat, er das ordentlich zusammengefasst bisher.
Okay.
Wieso habe ich nur die Hälfte geguckt?
Mann, Spaß.
Aber du, was gibt es denn eigentlich bei euch heute? Was gibt es denn bei euch kulinarisch? Habt ihr nicht finnisches Menü heute?
Nee, noch nicht mal Wasser haben wir hier.
Nee. Kaum ist die Amelie da, ja, hat uns keiner an uns gedacht und was mitgebracht.
So ist es. Service Cup fehlt.
Finnisches Schnäpschen wenigstens.
Öl. Öl heißt doch in Finnlands Bier, oder?
Anti! Warte mal schon. Anti!
So übernehmen Menschen die Sendung.
Ja.
Der kommt sitzt der neben mir, der Anti.
Das ist toll für dich. Sag Grüße.
Anti!
Wir sagen Bescheid, wenn das Spiel wieder weitergeht. Was wäre
ein finnischer Schnaps, ein guter?
Finnischer Schnaps?
Ja, ein guter.
Koskenkorva.
Wie?
Koskenkorva.
Koskenkorva, sagt er.
Koskenkorva, okay.
Wir sind in der Eishockey-Show.
Ja.
Okay. Da ist der Anti.
Anti, servus.
Anti, Glückwunsch.
Wir trinken einen kleinen Wodka auf dich und auf die finnische Mannschaft.
Glückwunsch und trinken einen Wodka auf Finnland.
Oh, sehr gut. Das passt.
Der Anti freut sich.
Koskenkorva.
Musst hier reinsprechen.
Viel Spaß, Jungs. Kippis auf Finnisch.
Und wie heißt das?
Kippis heißt Prost.
Koskenkorva.
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 Ja, Koskenkorva. Ja,
haben wir uns gemerkt, sind auch heute wieder dem Bildungsauftrag nachgekommen. Basti, vielen Dank. Mach mal weiter da.
Ne? Ulut ist Bier, höre ich gerade, nicht Öl.
Wir haben noch 9,5 Minuten. Ich kann euch noch weiter nerven hier.
Nee, wir müssen jetzt gleich zu unserem Live-Gast kommen. Das tut mir leid. Du bist jetzt raus aus der Show.
Alles klar.
Game over.
Jungs, danke.
Basti, viel Spaß. Ciao.
Gruß. Ciao, ciao.
Ja, er ist versorgt, alles klar.
Ja.
Zurück, bevor wir gleich vielleicht auch nochmal gucken, was da so passiert in Nürnberg, werden wir immer ein Auge drauf haben, logischerweise. Slafkovský, habe ich gesagt.
Ja.
Du hast ihn eben schon erwähnt, der Spieler des Turniers, MVP. Nochmal vielleicht deine Meinung zu einem jungen Spieler, wo vielleicht zum ersten Mal Leute gedacht haben, was ist denn das für einer? Wie spielt denn der da bei Olympia?
Ja. Also ich glaube, der hat unheimlich viel natürlich damit zu tun. Also er ist ja nicht umsonst wertvollster Spieler vom Turnier worden. Ja. Ich glaube, mit seinen 7 Treffer hat er wirklich den Slowaken geholfen, auf einem anderen Niveau zu spielen. Und der ist 17 Jahre alt und jetzt muss man auch dazu sagen, der hat dieses Jahr das erste Jahr in Finnland Profi gespielt und hat in den knapp über 20 Spielen nur einen Treffer gehabt. Jetzt spielt er da die Olympischen Spiele.
Finnische Effizienz.
Ja, da sind wir da, hat er da gelernt. Und macht da in 7 Spielen 7 Tore. Aber die Art und Weise, das ist wirklich, also ich meine, ja klar, man schaut sich das vorher an, wenn man da jetzt hinfährt. Ich habe den natürlich live noch nie spielen sehen. Schauen wir bei YouTube die Highlights an, schauen wir sonst was an, was andere drüber lesen, was andere drüber schreiben und ich lese, so rum geht das.
Jahrgang 2004 ist einfach so geil.
Ja, und dann kommt der her und du weißt schon, dass das ein Talent sein wird, ja, weil man auch was gesehen hat. Und du weißt, dass er bei den Europäischen, bei den Scouts, da gibt es immer so ein Ranking, wie er nächstes Jahr vielleicht im Draft weggeht. Mhm. An zweiter Stelle sogar gerankt war, also insgesamt unter den Top 10 von allen, die gezogen werden. Das ist natürlich schon was außerordentlich, ja. Und dann kommt der aber, und jetzt schau mal dahin, der ist 1,92 und hat da 99 Kilo, zwischendrin hat es geheißen, hat zwischen 103 und 104. Der hat finnische Checks mit einer Hand abgehalten und konnte mit der Scheibe weitergehen. Der konnte die Scheibe vorlegen, im vollen Lauf, Pässe schlagen, Vorhand, Rückhand. Der hat eine Bewegung drin gehabt, der hat in der neutralen Zone den Gegner oft 1-2 Meter abgenommen. Das ist zum Beispiel beim ersten Treffer, den die dann gegen die Schweden im Spiel um Bronze erzielt haben. Da war vielleicht das Glück dabei, keine Frage. Mhm. Aber durch die neutrale Zone. Die Art und Weise, wie der gespielt hat mit 17 Jahren, unglaublich. Und das ist so ein Punkt, wo ich vorher gemeint habe, so Überraschungsmomente, so einzelne Momente, wie eben Slavkovský für die Slowakei gezeigt hat. Das war im deutschen Spiel so nicht drin. Weil die Spieler, die das letztes Jahr bei der WM gezeigt haben, zum Beispiel Reichel, Peterka, ja, oder auch Mosaider, die sind halt jetzt in Nordamerika.
Mhm. Ja.
Und das war ein Element, wo ich finde, wo einfach auch gefehlt hat. Und trotzdem Props, das war ein sehr, sehr starkes Turnier von Juraj Slavkovský.
Also und dementsprechend Glückwunsch an die Slowakei. Die haben ja auch zum ersten Mal eine olympische Medaille. Bitte?
Freut mich sehr übrigens, dass die Slowaken das gemacht haben, weil es ist ein großes Eishockey-Land. Erinnerst du dich 2011, Bratislava?
Oh. Da ging es immer. Unser Lieblingslied eigentlich. Da war eine Zeit lang unser Lieblingssong. Nicht, weil wir für die Slowaken jetzt sozusagen sind, aber
das bessere Überleitung
ging ja gar nicht.
Also habe ich auch gefunden.
So haben sie gefeiert.
Die Kollegen in der Kabine, ja.
Hey, Slovensko, Slovensko, Slovensko. Herrlich war das.
Die ganze Stadt, also man muss wirklich dazu sagen, 2011,
ja.
Bratislava, die Weltmeisterschaft, Greg Ramsey ist da unten übrigens ist vollgeschüttet worden, da muss ich dann die Glatze abreiten mit dem Handtuch. Die ganzen Fans, die 2011 im Stadion Wahnsinn. Waren, danach mit einer Polonaise der Gewalt in die Innenstadt einzogen, friedlichen Gewalt natürlich, und haben dieses Lied die ganze Zeit gesungen, nonstop. Slovensko, Slovensko. Und du hat nichts anderes mehr, was in deinen Kopf letztendlich reinpasst, als mit dieses Lied. Ist auch nie mehr rausgekommen.
Und wie heißt es so schön? Alles.
Ich wollte, dass er das Gefühl nochmal wiederfindet. Ne?
Ist ja immer noch meine Lieblingsansetzung, wenn die Slowakei gegen die Slowenen spielen. Ne? Slovensko gegen Slovensko. Finde ich super.
Wer gegen wen?
Slowakei gegen Slowenien. Slovensko gegen Slovensko.
Ist es so?
Ja, so ist es. 2011 gelernt. Ja, das war ein großartiges Turnier. Unvergessen. Ich würde natürlich gerne von dir gleich noch wissen, Stichwort Bundestrainer, Toni Söderholm, was glaubst du? Aber vielleicht schieben wir das kurz, weil Philipp Dietl ist nämlich, glaube ich, schon bei uns. Und den wollen wir natürlich nicht warten lassen, weil wir haben ja schon hier Fips. Von den Zuschauern und Zuschauerinnen gehört, der muss doch schlafen, der Junge, so lange kann er nicht wach bleiben. Deshalb sagen wir, schönen guten Abend, hier ist die Eishockey-Show. Philipp, grüß dich.
Fipsi, hörst du ihn schon?
Ich kann ihn nicht hören. Mama Lauda. Nee?
Also, wir hören ihn noch nicht, aber wir sehen dich schon.
Ja, wir sehen dich.
Wer kann Lippen lesen? Oh. Ansonsten müssen wir einfach...
Lippenleser.
Wir gucken mal, was da los ist.
Was ist denn da los mit deinem Internet?
Oder vielleicht auch mit unserem.
Da heißt es immer, die Jugend ist technisch affin.
Doch, ist er. Soll er sich vielleicht nochmal neu einwählen, liebe Kollegen? Was machen wir da? Also, ist klar, wir werden das nochmal probieren.
Zweiter Versuch. Wo ist er denn? Aber ich kann ja schon mal sagen, das Internet, das ist sowieso der größte Scheiß, den jemals überhaupt jemand erfunden hat. Das hakelt halt ein bisschen.
Ja, es setzt sich aber durch, da bin ich mir sicher. Ja, bis er sich einwählt, komm, dann sag doch kurz den Satz auch, vielleicht deine Meinung zu Toni Söderholm. Was glaubst du? Es ist ja klar, dass der Vertrag nach der WM dann ausläuft. Er hat sich dazu noch nicht geäußert, will das aber noch vor der Weltmeisterschaft vermutlich tun.
Auch da muss man es ganz differenziert betrachten. Nur weil man jetzt mal nicht ins Halbfinale kommen ist, hat Toni Söderholm keinen schlechten Job gemacht. Ja, das muss man ganz klar, das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Das wollte ich auch
aber
gar nicht damit sagen.
Aber der Vertrag läuft aus und ich glaube, das hat mit ganz vielen anderen Sachen zu tun. So wie er sich mal geäußert hat, kann sein, dass er mal eine Clubmannschaft möchte, wirklich das Tagesgeschäft haben möchte. Es ändert sich, so wie man gerade so ein bisschen mitkriegt, ja einiges auch im DEB. Vielleicht, da ist eine neue Präsidentenwahl, man weiß nicht genau, wie es da weitergeht. Und da kann schon sein, dass er sagt, du hör mal zu, momentan unter den Begebenheiten, weiß ich nicht, Bundestrainer, vielleicht möchte ich eine neue Herausforderung. Und es kann durchaus sein, dass so ist.
Wird er uns bekannt geben. Ich bin auch gespannt.
Aber nochmal, das ist für mich ganz wichtig, dass ich das sage. Der hat ja ganz vieles richtig gemacht und die Richtung, die die Nationalmannschaft unter Markus Sturm eingeschlagen hat, in die richtige Richtung weitergetrieben. Ja, dass jetzt mal kein gutes Ergebnis dabei war, ja, das kann passieren. Aber das heißt nicht, dass die Arbeit schlecht ist, das muss man unterscheiden. Also den Prozess, den man in Bewegung gebracht hat, die Richtung ist richtig. Aber es war jetzt einmal nicht so gut.
Das hat auch übrigens, finde ich, Mo Müller im Interview, in der Eishockey News habe ich glaube ich auch gelesen, ich weiß gar nicht, wo er das Interview final gegeben hat, ich glaube, da war es, wo er sagt, passt mal auf Leute, wir haben nicht abgeliefert, das ist klar, da gibt es auch keine Ausreden, die haben sie übrigens auch nicht gefunden, das fand ich auch korrekt von den Jungs, weil sie auch gesagt haben, wir haben das eingefordert, vielleicht eine Medaille holen zu wollen, das ist unser Ziel, ich finde das auch gut, dass sie das sagen, ja, das ist das, was man von Sportlern hören will, vor allem, wenn du sagst, wir sind jetzt eben in der Entwicklung so weit gegangen. Natürlich glauben wir, dass wir da was reißen können. Es muss viel passen, das hast du gesagt. Es muss eine Dynamik in Gang kommen bei so einem Turnier. Das passiert mal, das passiert manchmal eben leider auch nicht. Es geht in anderen Nationen auch so. Und die Schweizer wollen auch jedes Mal eine Medaille holen. Ja. Mit der Art und Weise, wie sie arbeiten, schaffen sie auch nicht jedes Mal, zum Beispiel. Und da hat Mo Müller halt gesagt, pass auf, deshalb war das Turnier aber jetzt, oder war das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben im deutschen Eishockey, ja nicht alles Schwachsinn und nicht schlecht, sondern es ist eine Entwicklung da, das Turnier hat nicht funktioniert, wir haben nicht abgeliefert, Punkt runter, weiter geht's. Ja. Und ja, was das auch als Konsequenz für den Bundestrainer heißt, werden wir dann sehen. Ich weiß
ist,
gar nicht.
Das heißt, Konsequenz ist mir da falsch in dem Zusammenhang.
Ja, aber er zieht ja eine Konsequenz. Also er entscheidet ja für sich, Mensch, vielleicht will ich jetzt was anderes, was du gerade gesagt hast, vielleicht will ich eine neue Herausforderung. Das kann ja eine Konsequenz dessen sein, nicht aufgrund des Ergebnisses.
Richtig.
Das meine ich.
Das meine ich
ja. Ja,
das genau. Ist mir ganz
wichtig.
Und da wir uns wieder einig sind,
ja.
Ist der gute Phil für uns da. Ein bisschen kurz, könnte länger gehen. Hockey Sock Rock.
Hockey Sock Rock.
Ich weiß nicht, ist jetzt Philipp schon wieder da oder
technisch? Es wird noch dran gearbeitet. Du weißt doch, sowas kann immer nur an der Technik scheitern. Nie an den Menschen, die Sendung leiten
hier. Das sowieso. Aber wenn wir bei Olympia bleiben,
ja.
Ganz kurz und knapp: deine Top 2 und deine Flop 2.
Oh. Was insgesamt
bei den Mannschaften,
ja. Von den Mannschaften weiß ich nicht.
Also Flop heißt jetzt nicht, dass sie schlecht sind, sondern dass sie vielleicht nicht so performt haben, wie man es erwartet hat.
Ja, also oder hätte. Natürlich ist ganz vorne die Slowakei. Also dass die eine Medaille holen, ich glaube, das ist für die Slowaken unheimlich wichtig. Sie hatten mal goldene Generation, sind Weltmeister geworden, haben wirklich gut performt, aber das ist jetzt 20 Jahre her. Und die haben eine Generation im Nachwuchs verschlafen. Die haben gemeint gehabt, das geht so weiter und der Verband hat sich um andere Sachen kümmert. Und dann sind alte Spieler von der goldenen Generation gekommen und haben gesagt, Moment mal, die haben da auch im Verband richtig rein. Ja, da weiß ich jetzt wieder zu viel. Also die haben sich da bemüht drum, dass im Verband... Mitspracherecht
bekommen. Sag alles bekommen. Das, was du auch nicht sagen darfst.
Mitspracherecht bekommen. Wir hatten das Zeug da reingestellt, um aufpassen, konzentrieren. Also haben Mitspracherecht bekommen im Verband und haben gesagt, okay, wir müssen da wirklich einiges ändern. Greg Ramsey haben sie zum Beispiel hergeholt bei einigen Spielern, die wo mit dabei waren, ihn als Trainer von drüben kennen und wissen, die ruhige Art, die er hat, das ist ein absoluter, sehr, sehr spielernaher Co-Trainer früher gewesen. Ich habe ihn einmal miterleben dürfen beim Trainingscamp drüben. Das ist ein sehr, sehr großes Eishockey-Hirn, das sehr viel vom Eishockey versteht. Also der kommt da nicht von ungefähr her. Und selber haben sie Nachwuchs angeschoben. Und das Schöne ist zu sehen da, sie kriegen jetzt mit den 17-Jährigen, da sind ja andere auch noch dabei, ein 19-jähriger Verteidiger gedraftet wurde, nehmen wir jetzt dazu. Da haben sie zwei 17-Jährige dabei gehabt, mit einem 19-Jährigen dabei gehabt. Die neue Generation kommt jetzt. Und dass sie jetzt schon die Früchte bekommen, freut mich sehr. Ja. Also ein Top.
Und es dauert lange, das muss man auch sagen, ein paar Jahre zurück, Miro Schartan, GM, war da auch in der Kritik, ne, weil eben nichts kommt und das Abschneiden bei Turnieren, sagen wir es so, nie so wirklich gut war und es braucht manchmal halt ein bisschen Zeit.
Ja, das braucht Zeit und du siehst das auch in Deutschland und das ist noch nicht abgeschlossen, nur weil du jetzt mal ein paar gute Jahre gehabt hast. Es sind diese Punkte, die immer angesprochen werden, natürlich immer noch die Punkte, wo wir brauchen, um als Nationalmannschaft wichtig zu sein. Und warum ist das so wichtig? Eishockey in der Nationalmannschaft ist ein verbindendes Element in meinen Augen, das über allem drüber steht, weil jeder Fan, egal in welcher Liga, von welchem Club in der DL, wo im Nachwuchs oder sonst wo, letztendlich dafür dasteht und sich dafür begeistern kann. Und wenn du da ganz oben letztendlich den Angriffspunkt hast, dass Leute Eishockey geil finden, kriegst du den Nachwuchs und so weiter. Dann kriegst du die Quantität, aus der Quantität entsteht die Qualität, du kriegst mehr Zuschauer, kriegst mehr Geld, mehr Spieler in der DL rein und so geht's los. Und da musst du natürlich schon was schaffen, dass die Spieler, die jungen Spieler, die Möglichkeit haben, in der DL zu spielen, damit sie die Eiszeit kriegen, dass das noch weitergeht. Also es sind schon die Punkte, wo wir weiter dran arbeiten müssen. Aber es hat sich sehr, sehr vieles zum Besseren gedreht. Aber das heißt nicht, dass wir fertig sind, sondern müssen diesen Weg weitergehen.
Wir sind auch noch nicht fertig, aber junge Spieler, gutes Stichwort. Und Nordseeküste, we are calling you. Philipp, hörst du uns jetzt?
Ja, servus.
Ja, grüß dich.
Tipsi, Grüße.
Mahlzeit.
Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns. Danke für deine Zeit schon mal vorneweg. Ich habe gesagt, Nordseeküste stimmt ja. Du bist aktuell mit deiner Mannschaft, mit den Tigers in Bremerhaven im Hotel. Das bist du wahrscheinlich gerade, richtig?
Genau, wir sind vor einigen Stunden angereist. Leider ist das Netz hier nicht ganz so optimal. aber sonst passt alles.
Ja, jetzt ist gut, jetzt kriegen wir es hin und wir wollen dich natürlich auch nicht zu lange aufhalten, damit du auch deinen Schlaf bekommst. Wie viel brauchst du denn normal, um fit zu sein, um morgen vielleicht eine gute Leistung abzuliefern? Wie viele Stunden Schlaf?
9 Stunden reichen aus.
9?
9 Stunden, ja.
Oh, 9 Stunden. Habe ich das letzte Mal, glaube ich, 1986 geschlafen. 9 Stunden. Das ist gut. Dann lass uns doch mal kurz ein bisschen über das sprechen, was dich so alles ereilt hat. Ich würde mal so anfangen, weil wir auch viele Fragen haben natürlich hier. Die Eishockey-Fans hier in der Eishockey-Show sind interessiert an deiner Person. Wir wissen ja auch noch nicht so dramatisch viel über dich. Das ist ja auch schön. Junger Spieler und dementsprechend die erste Frage, bevor wir auch zu dem kommen, was du schon jetzt in diesen paar Spielen in der DL geleistet hast. Wie bist du zum Eishockey gekommen, Philipp?
Da war ich noch ganz jung. Ich glaube 4 und da habe ich mal Karten gekriegt von meinem Dad fürs erste Straubing-Spiel am Pulverturm und dann habe ich mal das angeschaut und dann habe ich die Ausrüstung vom Torhüter so interessant gefunden und dann habe ich mal gedacht, das will ich auch unbedingt machen und dann, ich glaube, ein Jahr später habe ich dann angefangen.
Stark und im Pulverturm mit den Straubingern hast du ja auch dein erstes DEL-Spiel machen dürfen. 15.02. Erzähl mal, wie du davon erfahren hast. Wie ist das Ganze passiert?
Na, er hatte 2 Minuten vorher schon gespielt.
Ja,
aber 2:20, aber zum ersten Mal als Starter, muss man
ja, richtigerweise genau, sagen. Ja, genau, wie du da hochgekommen bist, dass es zu diesem Shutout gekommen ist.
Genau, es war so, der Tommy Kaunen hat aus privaten Gründen den Verein verlassen und dann war nur noch der Sebastian Vogel und ich im Kader verfügbar. Und dann hat sich der Birdie auch ganz unglücklich gegen die Schwenninger Wild Wings verletzt und auf einmal bin nur noch ich allein da gestanden. Und genau.
Ja, aber irres Spiel.
Ich meine, am nächsten Tag.
Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber du bist natürlich jetzt im Rekordbuch als jüngster Goalie mit einem Shutout bei dieser Partie gegen München. War das auch nochmal irgendwas Spezielles, dass es irgendwie gegen München war als Straubinger?
Ja, das war überraschend, weil ich habe mir immer vor der Saison auch gesagt, so, ja, wenn ich mal einen Einsatz habe, dann bitte nicht gegen München. War dann auch ein Zufall. Ja, weil vor München, ich weiß nicht, da hat man so ein bisschen einen Respekt vor Red Bull. Die waren schon so oft deutscher Meister. Ist einfach eine gute Mannschaft da.
Ja, ich würde sagen, du hast es aber umgedreht jetzt. Vermutlich haben einige jetzt Respekt vor dir und von der Leistung.
Es war schon auch eine gute Mannschaftsleistung. Bin meinem Team sehr dankbar, dass sie sich so für mich reingeworfen haben. Also ja, da hat schon alles gestimmt.
Der Mike hat ein paar Zahlen, glaube ich, auch für uns.
Ja, ich habe mal, also kann ich mal sagen, dass ich das gebastelt habe. Das ist zu gut dafür. Aber wir haben mal ein bisschen was jetzt rausgeholt. Ne?
Ja.
17 Jahre alt, das weiß man. 2 DL-Starts, 2 Siege, eine Save Percentage schon fast 98%. Das ist ja auch brutal. Und jüngster DL-Goalie aller Zeit mit Shutout, was wir ja schon hatten. Das können, glaube ich, nicht viele 17-Jährige in Deutschland von sich behaupten, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Lass uns doch über den Shutout nochmal sprechen, beziehungsweise das erste Spiel. Wann hast du Bescheid gewusst, dass du diese Partie spielst? Und sind doch Leute zu dir herkommen und haben dir irgendwelche Tipps gegeben oder irgendwas gesagt oder irgendwas? Hat es irgendwas Spezielles vor dieser Partie noch gegeben?
Es waren, ich denke, so ungefähr 24 Stunden vom Spiel. Dann war ich erstmal schon nervös, aber dann habe ich gute Gespräche mit meinem Goalie-Coach Manuel und mit Sebastian Vogel gehabt. Die haben mir natürlich auch den Druck so ein bisschen weggenommen und dann habe ich eigentlich relativ entspannt in das Spiel reingehen dürfen. Ich habe mich gefreut, dass ich das machen kann, was Spaß macht. Kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen.
Und wie viel WhatsApp oder was auch immer, auf welchen Kanälen du aktiv bist und Social Media, wie viel ist da eingeschlagen nach diesem Shutout?
Also nach dem Spiel bin ich im Bus gegangen, habe mein Handy geöffnet. Auf WhatsApp waren es, glaube ich, circa 49, 50 Chats. Auf Instagram waren es, glaube ich, auch 70 Nachrichten. Also es hat mich schon gefreut, dass mir da so schöne und positive Nachrichten erreicht haben.
Sehr ja, schön. Und die allererste Reaktion habe ich auch noch rausgesucht, nämlich direkt nach dem Spiel in der Kabine. Du kamst ja, glaube ich, ein bisschen später, weil du noch Interview machen musstest.
Schau, wie die Spieler auch auf cool machen erst, ja, damit er nichts mitkriegt.
Ja, das ist was ganz Normales. Wie war das so, als dann die Kollegen...
Und jetzt kommen sie, warte kurz.
Ein paar schmunzeln schon. Ein wenig ausgerastet sind, nenne ich es jetzt mal vorsichtig.
Danke, Jungs, für die Unterstützung. Und ihr habt meinen Daumen gemacht. Vielen Dank.
Großartig. Philipp, wusstest du in dem Moment, dass sie dich ein bisschen verarschen wollen und dann hast du irgendwie das Wort übernommen? Das ist total süß. Aber oder hast du gedacht, was ist denn hier los? Wir haben doch gerade 2-0 gewonnen.
Nee, es war eine richtig unangenehme Stille. Also mir war es ein bisschen unangenehm, dass ich so spät gekommen bin. Ich dachte, der Coach, der steht jetzt da, hält so eine Ansprache und deswegen bin ich so ganz leicht reingeschlichen und auf einmal war da so eine richtig unangenehme Stille und dann dachte ich, ja, jetzt muss ich vielleicht mal irgendwas sagen und dann sind sie komplett ausgerastet.
Du warst wahrscheinlich bei dem Kollegen im Interview draußen, du kannst gar nichts dafür, dass du zu spät kommen bist, oder?
Ja, nee, ich war beim Interview draußen.
Ja, das musst du dir auch merken für die Zukunft, das ist immer okay. Erst das Interview und was der Coach dann sagt, das kann auch noch später kommen, das kann er dir auch noch 1:1 erzählen. Naja, Scherz beiseite, weil das sind tolle Bilder und echt cool, wie die Jungs das gemacht haben. Aber ich würde direkt mal, Philipp, gerne auch auf das zweite Spiel eingehen. 3 Tage später gewinnt ihr zu Hause 5-1 gegen Wolfsburg. Inwieweit war das für dich vielleicht, auch nach diesem Shutout, inwieweit war das vielleicht das wichtigere Spiel für dich, da nochmal so eine gute Leistung gezeigt zu haben?
Es war für mich schon wichtig. Natürlich habe ich viel Selbstvertrauen mitgenommen vom Spiel gegen München, aber für mich war es einfach wichtig, dass man sich einfach nochmal aufs Neue beweisen kann, dass man zeigt, man ist nicht nur für ein Spiel, sondern auch, man kann auch mal 1-2 Spiele machen und gut abliefern, weil der Taylor, der ist ja da vor kurzem erst angereist, hat eine lange Anreise gehabt und hat sich noch nicht so gut gefühlt und dann durfte ich nochmal ran und habe versucht, meinen Job zu machen und hat dann wieder überraschenderweise gut geklappt und es freut mich natürlich.
Jetzt bist du erst 17 Jahre alt, du bist im anderen Spiel, bist du dann wieder eingewechselt worden und hast da auch wieder ein gutes Spiel gemacht, also im dritten Spiel hintereinander, muss man auch nur kurz erzählen. Jetzt bist du erst 17 Jahre alt, was sind so deine Ziele? Also wir haben gerade so ein bisschen über den Slafkovský gesprochen, ich weiß nicht, ob du die Olympischen Spiele ein bisschen verfolgt hast, 17-jähriger Spieler, hast du wahrscheinlich gegen der U18 schon mal gegeneinander gespielt, müsst ihr euch eigentlich kennen, kann sein, oder?
Ja. Sag mal was, ja.
Er sagt ja was, ja.
Gut. Eingebombt.
Genau. Was sind deine Ziele so? Jetzt bist du noch sehr jung, aber hast du was, wo du sagst, wow, das ist eigentlich mein Ziel, so da möchte ich hin?
Also im Vordergrund steht jetzt erst einmal nur viel harte Arbeit, gut arbeiten, meine Coaches, besondere Ziele, einfach Spaß haben am Eishockey. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Natürlich will man es wirklich mal in die DEL als guter Stammtorwart schaffen, aber davor stehen bestimmt noch viele harte Jahre davor.
Du sagst, die harte Arbeit möchte ich kurz einmal nachfragen, ganz kurz. Man sagt ja oft, dass ein Torhüter ein bisschen länger braucht, bis er letztendlich so weit ist, als wie ein Feldspieler. Magst du das mal erklären, warum das so ist oder aus deiner Sicht so ist?
Es ist schwierig zu erklären. Ich denke, dass es auch ein bisschen das mentale Spiel ist bei einem Goalie. Vor allem der erste, also beim Spieler ist ja so, wenn der sein erstes Spiel macht, dann ist er meistens so, der kommt zu ein paar Einsätze und da sind dann noch ein paar andere Spieler auf dem Feld, die dann die Fehler ausbügeln können. Und beim Torwart ist halt wirklich so, das Team muss sich einfach auf dich verlassen können. Du musst der Mannschaft einfach die Sicherheit geben können und sie müssen dich respektieren. Und ich denke einfach, dass da viel Erfahrung nötig ist und die muss man machen. Erfahrung kannst leider nicht so viel trainieren, wie du willst. Das hilft nichts. Und das denke ich einfach, dass das auch der Grund dafür ist, die Erfahrung.
Weil wir gerade Richtung Ziele gesprochen haben. Wer ist denn jemand, wo du vielleicht hinschaust? Was ist vielleicht ein Vorbild für dich, wo du vielleicht auch mal, keine Ahnung, bei YouTube Videos dir anschaust, ein bisschen was vom Torwartspiel lernst? Gibt es da jemanden, zu dem du hochschaust, wo du sagst, that's the one, da würde ich gerne mal hingehen in die Richtung?
Natürlich hat man da so seine Träume und Vorstellungen. Also erst einmal, also ich lerne viel vom Birdie, vom Bassi Vogel. Auf jeden Fall, also das, was der macht, das finde ich schon, habe ich einen riesen Respekt davor. Und dann Highlights, Videos, schaut man sich natürlich auch an, in der NHL auch. Mhm. Da habe ich auch schon meinen Favoriten von den Nashville Predators, ist der. Der ist auch nicht wirklich ein großer Torwart, der UC Saros heißt der. Ja, den finde ich schon ganz gut, ja. Der fasziniert mich auch, ja.
Ich habe mich in den Tagen zuvor auch mal ein bisschen wieder auf Instagram rumgetrieben und habe gesehen, Dennis Endras.
Social-Opfer, du.
Ja, irgendwie Social Skills aufbessern. Dennis Endras hat eine Story gepostet von dir, mit dir. Wo war das denn? Kannst du uns kurz abholen? Es ist leider schon wieder 24 Stunden her, deswegen kann ich es nicht zeigen.
Bei einer Story, ja. Mhm.
Das war damals, vor 11 Jahren war das, glaube ich, in Augsburg bei einem U9 Cup, U9 Bambini Cup hieß es damals, glaube ich. Und da habe ich natürlich auch ein Foto mit ihm machen wollen. Und es freut mich sehr, es hat mich richtig berührt, dass er das dann auch in seiner Story gepostet hat. Und ja, ist schon Wahnsinn, dass man vor 11 Jahren noch den in Augsburg getroffen hat und dann schreibt einem auf Instagram, es fühlt sich schon gut an.
Sehr schön. Jetzt gehen wir mal ganz kurz weg von der DEL, ja eigentlich noch ein Highlight dieses Jahr. Es gibt die U18-Weltmeisterschaft in Deutschland.
Genau.
Landshut und Kaufbeuren, glaube ich, sind die Austragungsorte. Bisher freust du dich da drauf?
Also ich hoffe natürlich, dass ich dabei bin. Also es ist schon ein Ziel noch von mir, dass ich da mitspielen kann mit der U18-Nationalmannschaft. Ich freue mich natürlich riesig drauf, dass in Landshut spiele ich derzeit auch noch in der U20. Wird, glaube ich, ein richtig geiles Erlebnis mit den Jungs von der U18.
Sehr schön. Ja, hoffen wir, dass das für dich funktioniert. Aber lass uns doch nochmal vielleicht teilhaben. Wie ist das denn bei dir überhaupt im Leben? 17 Jahre, ich würde mal sagen, normal bist du in der Schule in dem Alter. Ist das bei dir noch so oder bist du schon durch?
Also mit der Schule bin ich tatsächlich schon durch. Mhm. Mein Ziel ist, dass ich nächstes Jahr neben dem Eishockey noch irgendwie eine Ausbildung einbauen kann, dass ich auf der sicheren Seite bin. Ja.
Und ansonsten schwierig. Ziel Profisport, ist klar. Aber irgendwann auch noch Führerschein, oder? Führerschein muss auch noch kommen.
Ja, definitiv.
Bist aber noch nicht dabei?
Noch vorgenommen. Nein, ich bin noch nicht dabei. Mein Plan ist, dass ich so eine Art Ferienfahrschule mache, dass ich dann innerhalb von ein, zwei Monaten schnell durchziehen kann.
Ich habe gehört, wenn du einen Busführerschein machst, hättest du heute fahren können. Euer Fahrt hat ein bisschen länger gedauert, weil ihr nicht mit zwei Busfahrern unterwegs wart, sondern nur einem. Stimmt das?
Das
weiß ich gar nicht, warst du oben winkeln, hast geschlafen.
Ja,
wenn man einmal so eine Netflix-Serie gestartet hat, dann verliert man da auch die Zeit irgendwie aus den Augen.
Nee, ich hab geschlafen tatsächlich. Also es war eine lange, anstrengende Fahrt. Bremerhaven ist ja nicht wirklich nah dran.
Das stimmt. Bevor es für dich morgen weitergeht, wollen wir natürlich deinen Chef noch zu Wort kommen lassen. Ja. Der gibt dir noch ein paar Worte mit.
Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey.
So ist es.
Ja, super, Philipp. Niederbayerische Grüße zurück an dich, Niederbayer. Super Dankeschön. Sympathischer Auftritt, super cool von dir. Freut mich sehr, dass du es geschafft hast.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Super, danke.
Bist du allein im Zimmer oder kann jetzt schon einer nicht schlafen, weil wir gerade noch hier mit dir das Interview machen?
Nee, ich bin allein im Zimmer.
Ja, okay, sehr gut.
Also, das ist kein Problem.
Top Goalie Single Room, genau.
Kriegst du halt auch ein Einzelzimmer.
Alles klar. Philipp, dann vielen Dank. Wünschen dir natürlich viel Erfolg, wie allen anderen selbstverständlich auch. Wir sind ja neutral wie die Schweiz, aber vor allem wünschen wir dir viel Spaß und mach das Schritt für Schritt, dass deine Entwicklung so vorangeht, wie du dir das wünschst. Ich glaube, das ist das Wichtigste und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann in dir vielleicht, oh, Mike hat noch was. Komm, bevor ich dich verabschiede, Mikey, was noch was? Hör ich gerade hier von der Regie aufs Ohr.
Ich habe noch was. Wir haben ja mal uns überlegt, einfach jetzt ein T-Shirt für Philipp zu machen. Ne? Also ich habe jetzt mal so ein bisschen vorgebastelt. Das ist auch wieder ganz groß, ne? Also auf der Vorderseite no Detail, no Party, langsam. Und hinten, gestern hat man es ja gesehen und hier sehe ich schon wieder, schreiben kann der Mann hier am Rechner auch nicht.
Der Jüngste.
Ja, jüngster Torhüter mit DEL-Shutout. Das kann man, weiß ich nicht, vielleicht bestellen wir es einfach, verlosen es irgendwann.
Ja, oder ist ja spätestens jetzt ein absoluter Marketing-Tipp für
Schrauben. Das stimmt, ja.
So.
Aber ja, nee, deswegen, also entweder du hast jetzt eine Idee abgeschaut und machst dir selber eins oder wir waren vorher dran.
Ja, no Detail, no Party. Also das hat man auch gemerkt, als du dann eingewechselt wurdest in dem Spiel zu Hause. Ich glaube, das hat auch nochmal, um das nochmal kurz aufzunehmen, dann sind wir doch noch nicht fertig mit dem Interview. Da gab es auch nochmal eine tolle Atmosphäre, ne, in dem Moment, wo du dann aufs Eis kamst.
Ja, natürlich. Also der Taylor hat mir brutal leid getan.
Ja.
Hat so einen ohne Start gehabt. Tut mir wirklich leid, das wünscht sich keiner. Ich finde es dann gut, dass die Mannschaft, wo ich dann rein bin, defensiv wieder ein bisschen mehr gearbeitet hat, auf jeden Fall.
Ja.
Es war eine neue Erfahrung, mal mitten unterm Spiel reinzukommen. Aber ich habe wieder keinen Druck gehabt beim 5-1 und habe dann einfach mal Semmel runtergespielt. Aber haben wir es leider klar verloren.
Ja,
haben
okay.
Am Anfang zu viele Fehler gemacht.
Aber das heißt ja dann auch, morgen bist du als Starting Goalie dabei? Also weiß ja keiner außer uns, wenn du das jetzt sagst.
Je nachdem. Also ich warte einfach ab, was auf mich zukommt, was die Coaches entscheiden. Ich lasse einfach alles ganz locker auf mich zukommen.
Also weißt du es jetzt wirklich?
Ich will jetzt nichts überstürzen.
Wir wollen dich nicht unter Druck setzen, aber weißt du es jetzt wirklich nicht? Weil so alte Männer wie uns lügt man nicht an, Philipp. Das ist ganz klar, das weißt du.
Nee, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich will auch gar nichts überstürzen.
Aber ich kann nicht beruhigen, die alten Männer vergessen es auch morgen wieder. Also von daher ist es dann auch vollkommen in Ordnung.
Und wenn du nicht drin bist, kann eigentlich bloß...
Es war ein Bluff.
Sehr schön. Also dann wissen wir jetzt, welches T-Shirt die Straubinger Fans in Zukunft kaufen werden. Und jetzt wirklich, das Interview, was schon vorbei war, hat nochmal angefangen und jetzt ist es wirklich vorbei.
Sehr gut.
Philipp, vielen Dank jetzt wirklich und gute Zeit, beste Grüße nach Bremerhaven und viel Spaß morgen.
Jo. Danke dir, viel Erfolg.
Danke schön, hat mich sehr gefreut, dass ich dabei war. Ciao.
Ciao. Ja. Das ist ein höflicher, netter Mensch.
Wahnsinn.
Ja. Mal ganz ehrlich jetzt. Da war ich ernsthaft jetzt, aber da, vielleicht bin ich dazu empathisch für den Sport, aber das ist ja so wie beim Furchi. Der Furchi schießt das 300. Tor.
Kommen wir gleich noch drauf?
Dann fange ich halt jetzt schon an. Ist wurscht. Dann, das ist halt auch ein super netter Mensch. Und irgendwie so, wenn du dann siehst, dass jemand sowas erreicht, das wo was Besonderes ist, dann freut man sich letztendlich auch drüber, dass diese Menschen, die dann da spielen, so nahbar auch sind. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil auch wieder von unserer Sportart. Diese Nahbarkeit und dieses Normale von diesen Menschen. Er erzählt, dass er eine Ausbildung machen möchte. Entschuldigung, frag mal einen 17-jährigen Fußballer. Geht der irgendwo zum Nageln hin in den Keller?
Jetzt wirst du aber auch polemisch. Meine Güte, du.
Nein, aber es ist halt so. Das meine ich nicht polemisch, sondern das meine ich einfach, da kann der doch gar nichts dafür. Man muss das Ganze ja...
Andere Strukturen.
Genau, das meine ich. Und sind die Strukturen sympathisch? Der sucht sich vielleicht gar nicht aus, dass er da in eine gewisse Art und Weise dahinzogen wird. Oder natürlich ist die Chance des Lebens immer da, aber das meine ich ja gerade. Das ist doch ein Vorteil von dieser Sportart. Ich möchte die andere damit nicht schlecht machen oder einen 17-jährigen Fußballer damit schlecht machen, sondern ich möchte den Vorteil unserer Sportart zeigen, was wir haben, weil das einfach nahbar ist.
Ja, und man merkt halt, das ist für ihn eine richtig großartige Geschichte, da jetzt so reingeworfen worden zu sein und da hat das toll gemacht und da werden auch Rückschläge kommen, das weiß er glaube ich auch selber, auch deshalb, ne, down to earth, aber ist natürlich schon mal ein toller Auftakt in die deutsche Eishockeyliga, über die wir jetzt auch sprechen werden. Nebst Philipp Dietl hat sich eine Menge zugetragen, trotz Olympiapause, kommen wir gleich drauf, aber wir wollen natürlich jetzt sofort mit Rick Goldmann das Thema Aufstiegs- und Abstiegsregelung besprechen. Und dafür brauchen wir euch da draußen auch. Ich sehe, ihr seid hier fleißig zugange bei uns im Chat. Und lasst uns doch einfach mal abstimmen. Was glaubt denn ihr? Haut in die Tasten. Wer wird der Absteiger sein? Mikey.
Ja, es sind die ersten Ergebnisse sind schon da, ne? Kurz vor Schluss des Wahllokals oder wie es woanders heißt. Es ist
Moment mal, wie vor Schluss? Dir ist klar, wie lange die Sendung dauert, ne? Wie lange sie dauern soll. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Ja, das ist,
Großteil Schwenningen, ne?
Okay. Also
über 50% sagen, die Wild Wings gehen runter. Kurz danach die Steelers. Krefeld auch ein paar. Köln-Augsburg jetzt eher weniger, das sind ja auch die, sag ich mal, ich glaube Köln auf 10, Augsburg auf 11, wenn ich es richtig im Kopf habe, was die Tabelle angeht. Ja, also es ist aktuell klar gegen die Wild Wings.
Wo kann man denn da abstimmen? Genau. In der YouTube-Kommentarleiste?
Oder genau, wo ist das, die das Leute sollen abstimmen, unter anderem hier ist der Kommentar, das ist der Link. Wenn ihr jetzt gerade drauf schaut, Magenta Sport hat das kommentiert, jetzt bei unserer Umfrage mitmachen, einfach auf den Link klicken. Und dann könnt ihr abstimmen und seht auch, wie es aktuell aussieht. Ja, also cool. Klar, gerne auch bitte hier reinschreiben, aber dass wir es auch schwarz auf weiß oder was haben wir hier, farbig auf schwarz sehen, wen ihr meint. Wer wird dieses Jahr Absteiger? Denn es wurde ja jetzt in der Olympiapause sozusagen final besprochen.
Das bewegt sich ja jetzt gerade live.
Ja, das ist ja live. Schauen Sie es gerade jetzt live ändert. Da bleiben wir jetzt live mal drauf und wir kommentieren es natürlich mit. Köln kommt von unten auf einmal. Schwenningen bleibt trotzdem oben. Inzwischen bei 35 Votes. Bietigheim, was macht Bietigheim? 28. Ein anderes Team will noch keiner momentan. Wer will noch? Wer steigt noch mal ein? Unten Augsburg, Köln, Kopf an Kopf, 2-1. Da weiß er nicht, wie er abstimmen soll. Was ist oben los? Schwenningen inzwischen 43. Wer hat 44? Wer gibt mir 45?
Ach, und natürlich wichtig noch, ihr könnt natürlich auch ein anderes Team anwählen. Dann müsstet ihr aber bitte im Chat natürlich schreiben, wen ihr meint. München, Mannheim, Berlin.
Muss man das schreiben?
So, da ist es. Da kommt einer. Das andere Team ist gewählt.
Ah, ist aber schon wieder weg.
Wie kann man denn, wenn man jetzt draufklickt, ich klicke jetzt mal auf, einfach nur so auf ein anderes Team.
Hast du jetzt gemacht?
Ja,
welches meinst du denn?
Nee, das musst du dann bitte in der YouTube-Kommentarleiste.
Nee, aber wie kann ich denn das jetzt so machen, dass der Vote raus ist? Muss ich da auf Return drücken?
Nee, da ist, du bleibst einfach drauf, weil wenn du jetzt zum Beispiel auf Iserlohn drücken würdest,
dann bist du Iserlohn. Ich könnte mich jetzt ändern und dann bitte springen.
Du kannst alle,
ich gehe jetzt einmal hoch.
Jetzt verfälschst du doch die Abstimmung nicht hier, nur weil du zu deppert bist, um das technisch hier zu regeln. Meine Güte.
Ich bin begeistert, wenn sowas da ist. Also das ist ja ganz toll.
Also macht weiter mit und wir werden dann am Ende der Sendung, wann immer das sein wird, nochmal draufschauen, wie es final aussieht. Aber die Regelung wollen wir natürlich trotzdem nochmal kurz thematisieren. Erstmal.
Carsten Wiemann fragt, ob bei uns auch der Stream weg ist. Also, nee. Bei uns persönlich jetzt nicht.
Nee.
Also, ich kann es hier noch sehen.
Mein Stream ist Streaming.
Aber dann ist es bei ihm weg, dann hört er es ja auch nicht, wenn wir es ihm sagen.
Das ist richtig. Aber er kommt vielleicht gleich wieder rein. Okay. Also erstmal ist natürlich, und damit sind wir vielleicht gleich auch mal, Mikey, bei der Tabelle. Das macht dann noch mehr Sinn, uns dieser Auf- und Abstiegsregelung zu widmen. Erstmal ist ja Eishockey gespielt worden in der Olympiapause. Ja. So Pause war es ja dann doch nicht. 12 Spiele gab es. Iserlohn hat übrigens 5-mal gespielt, Straubing 4-mal. Das waren die Arbeitstiere in der Pause. 5 Mannschaften haben gar nicht gespielt,
genau.
Zum Beispiel. So, und jetzt beamen wir uns mal in die Tabelle rein. Und jetzt haben manche Schnappatmung, je nachdem, zu welchem Team du hältst. Also ich glaube, spannend ist es logischerweise schon mal ganz oben. Da hast du ja auch, guck mal, der Abstand von Mannheim zu Wolfsburg. Da bist du auch irgendwo in der zweiten Ziffer hinter dem Komma. Also dramatisch knapp. Rang 4 bis 6 ist es genauso. Wahnsinn. Brutal eng. Die sind eigentlich Quotientenpunkt gleich, bis auf die dritte Stelle hinterm Komma. Also keine Ahnung, was für ein Mathematiker du da sein musst, aber das wird spannend. Und dann brauchen wir vielleicht irgendwann die, wie hieß das früher in Mathe, die Limes gegen Unendlich-Tabelle.
Oh Gott, bei Mathe gehe ich raus. Ganz.
Aber jetzt guck mal, 12 bis 14, also Schwenningen, Krefeld und Bietigheim. Das ist ja Wahnsinn. 1,214, 1,211 und 1,21.
Ja, aber da ist ja Augsburg auch noch sehr nah dran und auch Iserlohn ist da nicht weit weg. Also das kannst du ja alles.
Aber die trennt die zweite Ziffer hinterm Komma.
Ach so, das ist für dich was Tolles. Also das ist für dich was. Ach so. Ich weiß nicht, worum du so abgehst, aber jetzt
verstehe
ich.
Ja, schau doch mal in seinen Kopf rein. Du hast doch wieder deine Kamera dabei, wo du in Saschas Kopf reinschauen
kannst. Das ist übrigens ein neues Hobby und es kann durchaus sein, dass auf Arte bald. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es kann sein, Gedanken von Sascha Bandermann,
ist auch gut,
aufgenommen von Erich A. Goldmann.
Ist gut, wenn du nicht so viel verrätst. geh weg mit diesem alten Ding. Das ist doch wahrscheinlich.
Das ist noch Strahlentherapie.
Ja. Also auch eine Abstiegsregelung. Lass mich weitermachen jetzt hier.
Das ist ein Originalteil, das 68 beim James Bond Film dabei war. Ich glaube, das war der Beißer, war das damals.
Der Beißer?
Nee, 68, ne. Roger Moore.
Der Beißer.
Wollen wir drauf kommen.
Ah, komm nicht drauf. Der Mann mit dem goldenen Kolben weiß ich doch nicht. Also auf eine Abstiegsregelung. Es ist rausgekommen. Es ist
doch bloß darum gegangen, dass wir James Bond-Filme reinbringen in die Sendung. Mein Gott. Ja, bitte?
Wir haben uns mal vorgenommen, heute nicht 2 Stunden zu machen.
Ja, eben.
Wieso? Habt ihr keine Zeit?
Also, es gibt nur, Goschen halten jetzt nur einen Absteiger aus der DEL in die DEL2. Darauf hat man sich geeinigt. Also es gibt nicht die 2 Absteiger, wie es ursprünglich mal geplant war. Aufgrund der besonderen Situation gab es ja dann Gespräche und dementsprechend ist das herausgekommen. Also aufsteigen können dementsprechend stand jetzt aktuell die Löwen Frankfurt eigentlich nur aus der DL2.
Ja.
Wenn sie Meister werden in der DL2.
Das ist richtig.
Ist dann der sportliche Aufsteiger und dann hätte man in der kommenden Saison, weil ja einer aus der DL runtergeht, wieder 15 Clubs in der DL. Verstanden?
Ja, nee.
Also da steht's nochmal.
Ich würde es halt einfacher erklären. Es steigt so und so einer ab.
Ich habe doch gerade gesagt, es gibt einen Absteiger. Was ist denn da jetzt nicht zu verstehen?
Die steigt so und so einer ab, egal ob einer aufsteigt.
Ich habe doch nur gesagt, es steigt einer ab und aufsteigen kann aber eigentlich erstmal nur der Frankfurt, Löwe aus Frankfurt.
Ja.
Da war ich. Deshalb habe ich doch nicht was anderes erzählt, dass einer absteigt. Der steigt ja ab.
Ja.
Ja.
Gut.
Und wenn doch einer absteigt, dann steigt er doch auch ab. Dann kommt der ja nicht wieder hoch.
Nee, ich möchte damit einfach sagen, dass das unabhängig davon ist, ob jemand aufsteigt.
Ja, aber wenn doch einer absteigt, fragt man sich doch im Umkehrschluss, was ist denn dann da los aus der DL2? Steigt denn da einer auf?
Ja, das muss eben nicht zwingend sein.
Ja, das sagte ich doch. Es können ja eigentlich nur die Löwen aus Frankfurt
Moment
sein.
Moment mal, ich wollte das ja rausarbeiten nochmal. Einfach unterstreichen. Alles ist gut. Du machst es sehr, sehr gut.
Nee, ich glaube, du hast jetzt ungefähr 22.000 Menschen, die hier gerade im Chat dabei sind, verwirrt. Why are you so pissy? I'm not pissy.
Yes, you are.
Yeah, you make me pissy.
Okay.
Und das schon viel zu oft in meinem Leben.
Ganz kurz, wer steigt jetzt ab?
Der eine.
Ah ja.
Ja, der letzte im Zweifelsfall.
Oder der keine, oder?
Okay. Also, und die ursprüngliche Regel, das vielleicht auch noch, aber das wisst ihr ja draußen ja eh, aber ich will es jetzt einfach nur noch mal in die Länge ziehen, weil ich mich da so reingebeamt habe in diese Veranstaltung. Ich bin ja da
stand
auch
jetzt nochmal, übrigens Schwenningen laut Umfrage.
Ja, ja, ich habe mich da auch nochmal anwaltlich beraten lassen, dass ich auch nichts Falsches sage. Nein, aber die ursprüngliche Regel tritt dann 2023, 2024 wieder in Kraft.
Alles klar.
Ja.
Soll ich es nochmal erklären? Vielleicht kann er es noch einmal erklären, das wäre schön.
Also es gab da konstruktive Gespräche, wie man ja mal hört. Da denke ich mir natürlich immer, ja klar, konstruktive Gespräche. Ihr habt das hingeregt, das ist ja auch in Ordnung. Warum kriegt er jetzt ein Bier? Der Max gesagt. Echt? Der weiß doch, dass ich nur Wein trinke.
Das ist sehr lieb, dass
ich diesmal auch mal
sehr nett. Vielen Dank an die Regie und an dich.
Danke, Oxy. Du bist echt eine super Amelie.
Ja. Amelie 2.0 war das.
Das ist gut.
So, wo waren wir? Also Auf- und Abstieg.
Nico sagt, bin gespannt, ob eure Chefin wieder mit einer Brudelsuppe ins Studio kommt. Was ist denn eine Brudelsuppe?
Eine Brudelsuppe?
Was ist das?
So. Wir haben eine Chefin.
Die Brudelsuppe kenne ich ja nicht.
Ist Amelie unsere Chefin? Dann habe ich das
wahrscheinlich.
Immer
deswegen ist sie auch heute nicht da.
Kann ich mal ganz kurz nochmal, ich möchte jetzt nochmal mich hier unseren Zuschauern und Zuschauerinnen widmen und Hans-Peter fragt, wer kann aufsteigen?
Mach du das mal bitte
schnell. Na klar, Hans-Peter, vielen Dank. Ich mag den Humor.
Draußen,
ich
mache mir draußen dabei einen Wein, sage ich schon. Einen Tee gieße ich mir auf.
Ja. Okay.
Guter Tee braucht 6 Minuten.
Ist aber gut, Herr Experte, dass man jetzt Klarheit hat. Können Sie das wenigstens beantworten? Das wäre sehr schön. In dieser Auf- und Abstiegsfrage, dass man jetzt Klarheit hat, ist das in Ordnung? Ist das wichtig für die Liga?
Juckt der Bart?
Jetzt weiß jeder, wo er dran ist.
Du hast es doch schon erklärt.
Das Thema jetzt schon so lange her, dass der Bart wächst.
Ich bin unrasiert in die Sendung gekommen. Kannst du das Bild nochmal zeigen? Ich habe in der Sauna heute hier gestartet. Ja. Vor dieser Sendung, bevor du die Auf- und Abstiegsregel erklärt hast, habe ich übrigens so in die Sendung gegangen. Rechts im Bild, das bin ich. Da hast du die erste Frage gestellt. Und jetzt danach schaue ich so aus. Also, die Frage, was du mir stellst, ist, die Leute sind verwirrt, wie viel steigen denn jetzt ab?
Weil du mit deinen Nachfragen einfach meine ganz logische, klar strukturierte Erklärung komplett torpediert hast. Dass du das nicht merkst, das spricht auch nicht gerade für deinen Intellekt.
Es war ein Bluff.
Also, ich sag dir jetzt mal was dazu. Ja. Weil ursprünglich hätte es ja, ursprünglich hätt's ja theoretisch zwei. Ich finde das Thema eigentlich gar nicht so witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich wieder ernst.
Was hast du da in den letzten 10 Minuten gemacht?
Ja, man muss es ja schon immer mit Humor sehen, aber jetzt möchte ich wieder auf die seriöse Seite rüberkommen. Weil das ist jetzt, hat man eine Regel gefunden, das ist halt jetzt, es ist so ein Zwischending von dem, was man eigentlich vorgehabt hat. Und tatsächlich muss ich sagen, in diesem Jahr, ich bin eigentlich klar für Auf- und Abstieg.
Ja.
Das ist meine Meinung, mhm, weil ich glaube, dass dieses durchlässige System auch unten für die DL2 dann quasi einen Anreiz schafft, aufzusteigen. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn man sich mal in der Liga abwechselt. Ja, ich sehe die Probleme, dass die unten aufrüsten, dass das viel mehr Geld kostet, die im Tabellenkeller stehen. Ich verstehe das, aber ich bin eigentlich grundsätzlich ein Fan davon. Mhm. Ich wäre noch ein größerer Fan, aber das ist jetzt egal, wenn eigentlich weniger Clubs in beiden Profiligen wären, die wirklich mehr das Potenzial haben, von unten auch hochzukommen und lieber weniger Standorte, aber besser. Aber das ist jetzt ganz was anderes, da will ich jetzt auch gar nicht hin. Ich glaube, dass man dieses Jahr, ja, ich muss da echt die richtigen Worte dafür finden. Ich glaube, dass es dieses Jahr vielleicht auch durch das ganze Corona-Thema und wie sich der Spielplan verschoben hat und wie viele Clubs jetzt noch so, so viele Spiele haben, wäre es vielleicht die bessere, die clevere Lösung gewesen, wenn die DL2 da mitgespielt hätte. Ja, weil es ist ja ein Vertrag dazwischen.
Richtig.
Und wenn sich die Clubs in der DL einig gewesen wären, aber aus meiner Sicht wäre es vielleicht rein sportlich und finanziell dieses Jahr die bessere Lösung gewesen und auch sportlich fair, wenn man mal dieses Jahr das nochmal raushält und schiebt es auf nächstes Jahr. Ja? Jetzt hat man so eine Zwischenlösung gefunden, wo quasi nur, wenn es Frankfurt erreicht, dass der da hochgeht, dass man wieder auf 14 Clubs ist. Ja? Aber es ist schwierig, es ist schwierig. Man hat es eigentlich ausgemacht, aber naja, so ist es doch.
Achso, also du wolltest jetzt sagen, dass es einer runtergeht und jetzt Frankfurt könnte nur aufsteigen. Erstmal.
Einer geht sicher runter.
Ja, okay.
Einer geht sicher runter, ja, und nur Frankfurt kann aufsteigen.
Ja, so hätte man sagen können. Ja, Tiger oder ja, Tiger schreibt, ich check's nimmer. Ich verstehe dich.
Ja.
Ich verstehe dich. Gut, also.
Wie viele Themen haben wir denn noch, die wir dezidiert
zu erklären? Naja, genau, du hast ja gesagt, dass es ja auch noch ein bisschen Eishockey gibt und viele Spiele ja noch gespielt werden. Wir gehen ja sozusagen jetzt in die Overtime auch für die Hauptrunde. Auch das ist ja eine Neuerung, wenn man so will. Die Hauptrunde wird um eine Woche verlängert. Also Spieltage 59 und 60 erst am 1. und 3. April. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Bislang ist nur eine Partie noch nicht im Spielplan drin. Das ist Iserlohn gegen Straubing.
Und wenn man das dann hier auf dem Programm sieht, ist Every Day is Hockey Day.
Oh yeah. Das ist die Mega-Hockey-Show auf Magenta Sport. 138 Events bis zum 3. April. Natürlich inklusive dieser kleinen und feinen Show.
Wieso gibt es denn, Entschuldigung, aber jetzt verstehe ich es wirklich selber
nicht. Oh je, meine.
Warum gibt es den Spieltag 59 und 60? Die können doch bloß 56 Mal gegeneinander spielen. Es gibt doch bloß 56 Spiele. 15 Clubs, mhm, ein Club spielt ja gegen 14 andere, 14, weiter. 28, 56.
Du kommst irgendwann zu deinem Denkfehler. McFly.
Ja, erklär mir das.
Because we have a ungerade Mannschaftsanzahl, you know?
Es kann nicht jede Mannschaft jeden Spieltag spielen.
You got it, dude.
Ach, das hat mit Spieltagen zu tun, nicht Spiele.
Spieltag habe ich ja. Spieltag 59 so und 60 erst am 1.
Spieltag und 60 Spieltage, Spieltag, aber jede Mannschaft hat am Ende 56 Spiele.
Ja. Was ich heute noch hier lerne, ich möchte euch dafür natürlich die klassische 10 geben. Vielen Dank, dass ich da so viel lernen durfte.
Eishockey-Webshow, 10 Points.
Okay. Was hast du noch? Was darf ich noch lernen jetzt? Bist du schon sauer?
Ach du, nö, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Lass uns doch.
Hast du keine Lust
mehr? Doch, ich habe noch super Bock, weil wir noch ein paar Themen haben, die ich hier auf unserem schönen Leitplan natürlich nochmal zusammengefasst vor mir finde.
Wenn du keine Lust mehr hast, dann schalten wir doch einen Basti nochmal.
Den schalten wir gleich nochmal. Der kommt auch gleich nochmal dran. Übrigens, mittlerweile hat sich geklärt hier, vielen Dank für die Aufklärung. Brudelsub, gleich sich beschweren steht hier. Schreibt der Nico.
Okay.
Also hat wohl nichts mit Essen zu tun. Du bist halt eine Brudelsuppe.
Okay.
Ja. Lass uns ein paar Highlights noch aus der DL mal besprechen. Und wir starten mit, wie immer, jede Woche, also jetzt waren wir ein paar Mal nicht da, aber es lag ja an Olympia, mit unserem Save of the Week, Mike.
Ja, der kommt diese Woche von Brent Maxwell in der Partie gegen die Iserlohn Roosters. Das ist Helder grundsätzlich ganz nett, die Chance von Connell.
hat der Max Well gemacht.
Uiuiuiuiui. Ja. Aber das war unser Save of the Week, ja?
Save of the Week.
Er hat recht. Subaru Y schreibt, was eine Stimmung, wieder heim. Ja. Das ist doch schön, wenn es bei dir daheim auch so gut zugeht. Wir verstehen uns übrigens gut. Also das muss man mal dazu sagen. Wir kennen uns sehr gut. Wir sind auch privat befreundet.
Seit wann das?
Und deswegen kann ich ihn schon ein bisschen aufziehen. Und
wieso machst du
kennt
das?
Ihr was ich, wisst ihr, wer ich bin?
Das ist übrigens was, da wo ich die Regie schon lang fragen soll, wollte. Wer ist dieser Mann am Computer?
Ja.
Nein, Spaß, Mike.
Ja.
Wir sind schön, sehr glücklich, dass wir dich hier haben.
Schön, dass du das jetzt öffentlich gemacht hast. So, absolut wichtig noch, dass das, was du eben schon verraten hast, wollen wir nochmal natürlich trotzdem dezidiert und gebührend abfeiern, nämlich das 300. Tor in der Deutschen Eishockey-Liga von Sebastian Furchner. Das ist uns natürlich nicht entgangen, selbstverständlich.
Oh, das hau raus, Mikey. Gegen Fipsi war das, oder?
Das war tatsächlich gegen Fipsi, ja. Ich würde jetzt mal hier kurz das Spiel zeigen. Für alle nicht verwirrend, also Basti kommentiert das nicht live. Der war
schon wieder der Schwede.
Es ist... Der ist überall. Jetzt kommen gleich nochmal die Wiederholungen vom Tor. Achso, ich soll natürlich wiederholen. Basti kommt gleich auch nochmal. Wurde mir gesagt. Basti hat es gerade auch gesagt. Steht hier auch drin. Nach fast 100 Minuten hat dann Philipp Dietl sein erstes Tor doch mal schlucken müssen.
Aber unhaltbar.
Das ist richtig.
So.
Das ist richtig. Und Furchi eben jetzt dritter Spieler in der Eishockey-Liga mit 300 Toren. Es kommt gleich noch eine Grafik. Und zwar hier. Vor ihm Michi Wolf mit 3,37 und Patrick Reimer mit 3,76.
Und er natürlich auch ein Spieler, der über 1.100 Spiele gemacht hat bisher in der Deutschen Eishockey-Liga.
Da ist nur der gute Lüdemann vor ihm.
Lüde ist davor, genau.
Genau.
Also es ist, eine historische Marke, das ist eine großartige Marke und da bin ich wieder da. Was ich vorher gemeint habe, das ist halt auch ein sausympathischer Mensch. Das ist halt auch was, wo man sich sagt, da freue ich mich für ihn. Mhm. Und das ist natürlich auch für ihn eine Auszeichnung, wie stark seine Karriere ist.
Ja, und einer, der den Eishockeysport so liebt, dass er einfach immer weiterspielt, solange es irgendwie auch mit dem Körper funktioniert. Das sagt ja auch einiges aus, finde ich. Und deshalb freut man sich auch mit so Leuten.
Apropos, weil du es gerade erzählst, Jaromir Jagr ist letzte Woche 50 Jahre alt worden und der spielt echt immer noch.
Ja? Ja. Props geben wir ihm. Den haben wir ja auch schon in diversen Podcasts abgefeiert.
Du ein Dreckzug.
Nein. Wie lange spielt der eigentlich noch? Also,
er hat noch ein Interview gegeben, Jaromir Jagr, das habe ich gelesen. Und der
hat der hat so einen Bart wie du übrigens, Rick.
Das ist ein geiles Bild allerdings.
Die Haarpracht, hattest du auch mal so eine Haarpracht?
So nett, aber natürlich hatte ich früher so, so in die, also wenn man so angefangen hat, wir waren da so 1986, 10 Jahre, 12 Jahre alt, 13, 14, 15, da war dieses Fukuhila-Teil schon sehr in. Und dann auch dieser Helm dazu. Also hat man schon tragen, wenn man was auf sich gehalten hat als Eishockeyspieler, als Angehender.
Nicht schlecht. Ja, da fällt mir nicht mehr ein jetzt irgendwie.
Lass mal so stehen. Also er spielt weiter, Furchi spielt weiter, trifft weiter und weiter geht's auch in Köln mit Uwe Krupp. Auch das eine Meldung, die in den letzten Tagen so reingezwackelt ist.
Genau.
Hat seinen Vertrag bei den Kölner Haien verlängert. Man hat sich da langfristig auf was auch immer geeinigt. Die Jahreszahl ist nicht datiert worden, ist ja auch nicht dramatisch wichtig. Aber was ist das für dich für ein Zeichen, dass man ja in einer Phase, wo vieles unklar ist, wo auch die Kölner Haie jetzt nicht gerade da oben auf Platz 2 rumturnen,
ach, der Basti, Basti schreit uns schon aufs Ohr. Jetzt warten wir ganz kurz, Basti.
Halt mal kurz die Goschen noch, Basti. Wir sind noch bei Uwe Krupp.
Wir machen ganz kurz einen Uwe. Ja, also ich glaube, das ist für den Kölner Standort wirklich unheimlich wichtig, weil der Uwe sich wirklich über die letzten Jahre herauskristallisiert hat, dass er das Gesicht eigentlich ist, der Kölner Haie. Ja. Und ich glaube, da machen sie ganz, ganz viel richtig, dass der da bleibt und das auch sportlich, dass er das sportliche Sagen da hat. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass es ein guter Trainer ist und dass der sehr viel Eishockey-Sachverstand hat, auch in der Position des Managers und in der Position, wo er da eingesetzt wird. Und ich glaube, für Köln ist das sehr, sehr wichtig. Mhm. Und sie schreiben ja auch Plan und Vision.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich auch das, was es unterstreicht.
Genau, musst ja auch ein Konzept mitgehen, ne? Musst Lust drauf haben, musst sagen, okay, vielleicht ist die ganz große Kohle nicht da, vielleicht können wir den Superangriff nicht ziehen Richtung irgendwann mal Meistertitel, nachdem sie sehen in Köln, 2002 der letzte Titel, musst ein paar Junge einarbeiten, das macht er auch. Also das ist sicherlich dann etwas, was ein Fit ist nach wie vor, Köln und Krupp. Mal gespannt, ob sie es in diesem Jahr dann packen Richtung Players, in die Playoffs. So, bevor wir weitermachen mit News Richtung auch Vertragsverlängerung, gibt ein paar. Basti Schwede verlängert mit uns hier die Eishockey-Sendung. Basti, wie sieht's aus in Nürnberg? Bist du durch oder geht noch was? Wie steht's? Jetzt hört er wieder nichts. Er kommt nochmal zurück. Warum macht er einen Daumen nach oben, wenn er nichts hört?
Also ich könnte spoilern, ich wüsste schon, wie es steht.
Ja, komm, aber sag das schon mal.
Sagen wir raten mal.
Sag uns mal, ob er die Tore geschossen hat, bevor er es dann nicht weiß. Mal.
Ich war so frei und habe rausgesucht, es steht 2-1 für Mannheim.
Okay.
Und das ist das Tor, was kurz vor Drittelende gefallen ist.
Leon, spielen alle Olympiaspieler schon? Das ist gleich eine Frage, die wir jetzt an Basti stellen können. Die kannst du
auf jeden Fall rübergeben.
Wenn der Basti wieder steht, dann kannst du hier mal den Ton wegmachen von der...
Der Ton ist weg. Ich glaube, wir hören Basti theoretisch schon aus der Halle. Basti, so, und hier ist Bergmann, geht ins Slot und zündet einmal schön.
Genau, wir haben gerade das Tor gesehen, 2-1 steht. Sind alle Olympiaspieler schon wieder an Bord?
Also David Wolf ist ja noch gesperrt, 2 Spiele von vor der Olympiapause, der ist nicht dabei und auch Nico Kremmer ist nicht dabei. Der ist krank zu Hause geblieben, heute in Mannheim tatsächlich. Aber wir haben ja echt ein cooles Spiel wieder. Es geht richtig her, viele Strafzeiten, viele Überzahlsituationen, viele so einzelne Zweikämpfe, wo dann beide rausgestellt werden. Es ist sehr nicklig und es ist sehr intensiv und macht weiter Spaß. Und ihr wollt überhaupt nicht aufhören, oder was? Na, also okay, so.
Ja, wir wollten dich einfach nochmal schalten. Erzähl uns mal sonst ein bisschen was vom Spiel. Was gefällt dir denn am meisten heute hier?
Am meisten gefallen mir die Torhüter tatsächlich. Also Dennis Endras und Nick Treutle, die haben echt viel zu tun und die halten spektakulär und halten richtig gut hier. Beide und vor allem Dennis Endras muss echt viel auspacken, weil Nürnberg, die spielen so geradlinig, die spielen so druckvoll. Da hat Mannheim echt hin und wieder Probleme mit.
Also kein finnisches System, sondern eher Vollgas-Eishockey?
Würde ich sagen, ja, und zwar von beiden tatsächlich. Also Nürnberg spielt sehr, sehr offensiv. Mannheim, weißt du, die spekulieren immer so ein bisschen, haben dann aber natürlich die Klasse, entscheidend zuzuschlagen. Das Tor von Leon Bergmann war so eine Situation, da hatten sie Powerplay zuvor, da ging nicht viel und just in dem Moment, als Daniel Schmölz von der Strafbank kommt, hast du gemerkt, Nürnberg ein bisschen unsortiert noch in der eigenen Zone, Iskakov mit einem guten Pass und Bergmann hat diesen kurzen Moment und dann schlägt es halt gleich ein. Also die spielen halt ihre Klasse dann immer wieder gut aus, Mannheim.
Ja, Daniel Schmölz hat ja auch gerade den Vertrag verlängert, ist eigentlich in dieser Saison jetzt gegen so 15. 20. Spieltag viel, viel besser in Fahrt kommen auf einmal, gell?
Die sind ja alle besser in Fahrt gekommen, also Nürnberg spielt halt also unter Tom Rowe wirklich ganz anderes Eishockey wieder. Das ist echt viel Power, dass die da immer wieder aufs Eis bringen. Die haben nur echt, das hapert so ein bisschen im Abschluss, da haben die enorme Probleme, aber die spielen sich Chance um Chance hier. Das ist weiter ein sehr offenes Spiel hier und also wer noch Bock hat, falls hier noch von Sendung geht, den empfehle ich echt das letzte Drittel hier, weil das ist echt Spaßhockey.
Das mag ich ganz gern. Weißt du, uns die Zuschauer ziehen, ihr könnt ja beide schauen, wisst ihr Leute, ihr könnt ja beide schauen.
Ja, ich habe den Leuten schon gesagt, im ersten Drittel auch, also wer Multitasking ist, der schaut natürlich beide, das ist ja klar.
Nee.
Ja,
jetzt hast du gerade die Kurve noch bekommen.
Nee, das heißt nicht Multitasking, das heißt mutig, der schaut bei uns.
Ist schon wieder so schlimm.
Ja, gut ist nicht.
Was habt ihr jetzt? Habt ihr jetzt den finnischen Schnaps in 0,5 Bierflaschen verpackt bekommen, oder?
Ja, es wurde ein helles serviert hier. Keiner weiß warum, aber wir quälen uns, also ich zumindest.
Ich kann dir sagen, warum,
weiß ich
wir feiern ja gerne wie die Finnen. Schau, Basti. Ja. Bis dann, Sascha. Tschüss.
Ich weiß, das war aber tschechisches Feiern damals in Prag, oder?
Das ist richtig. So ist es.
Kann sich nur noch um Stunden handeln bei uns.
Sehr gut. Basti,
was macht ihr denn noch alles?
Ja, du, auch wir machen noch jetzt ein ganz kurzes.
Ich habe gerade von dir gehört, ihr macht noch irgendwelche News oder sowas.
Ja, ein ganz kurzes Roundup noch. Wir waren ja eben bei ein paar Meldungen. Uwe Krupp, Vertragsverlängerung. Jetzt haben wir gerade ja noch mit dir sozusagen die Verlängerung von Daniel Schmölz eingebaut. 300. Tor, was ja auch du kommentiert hast, in gewohnt euphorischer Art und Weise von Sebastian Furchner. Kam auch gerade schon vor.
Und jetzt habe ich hier eine Frage, die ist für dich, Basti. Nico N. fragt, wenn Nico K. da gestanden wäre, dann würde ich sagen, es ist der Kremmer. Aber Nico N. fragt, was ist mit Pavel Groß? Was glaubst du, bleibt er in Mannheim? Oh. Da du gerade das Spiel hast, was glaubst du, hast du was gehört? Was ist los? Bring uns am Puls der Zeit.
Also ich höre sehr viel hier, aber... ich bin ja nicht der richtige Mann, um da irgendwas kundzutun. Das müssen schon die Adler selbst machen. Aber es ist tatsächlich ein heißes Diskussionsthema. Ich glaube, in der ganzen Liga und in ganz Eishockey Deutschland. Und Mannheim ist immer ein großes Thema. Und ja, ich glaube, das bleibt spannend, das Thema.
Jetzt habe ich eine persönliche Frage, weil ich ja weiß, dass du sehr viel Olympia geschaut hast.
Danke.
Jetzt hast du es erst. Jetzt hast du das erste Spiel nach Olympia, vorher die kleine Eisfläche, jetzt hast du wieder die europäische Eisfläche, wobei Nürnberg ja auch schon ein bisschen die Runden anders hat und das kann man auch nicht hundertprozentig vergleichen, aber wir bleiben jetzt dabei. Was sagst du, merkst du einen großen Unterschied von der Spielweise?
Ja, ich find da weiterhin das europäische, ich sag mal europäisch, ist auf der großen Eisfläche ist ein anderes Spiel als auf der kleinen Eisfläche, ohne Frage. Ich bin ja auch, und ich habe heute mit Stefan Ustorf auch diskutiert über diese kleine Eisfläche, und der hat ja auch lange drüben gespielt. Mhm. Und der sagt auch eigentlich bei dieser ganzen Athletik, die die Spieler mittlerweile haben, und der hat jetzt auch wieder in der Pause drüben genutzt, um American Hockey League und sowas zu schauen, der hat auch gesagt, eigentlich kommt die große Eisfläche dem ganzen Spieler schon entgegen. Und er sagt auch, wenn die NHL-Stars hier spielen, da siehst du ja immer, dass die halt diese Sekunde noch mehr haben und da schon noch ein paar Zaubereien mehr einbauen können. Ich bin mittlerweile, es wird ja viel diskutiert über diese Eisfläche, und wir wissen auch, bei großen Turnieren wird es nur noch auf der kleinen gespielt. Was sollst du jetzt eigentlich machen hier im europäischen Eishockey? Eigentlich müsste ja jeder auf diese kleine Eisfläche umstellen. Jetzt wissen wir natürlich auch, jetzt wurden gerade die Flexbanden überall installiert. Das ist schon auch ein Kostenfaktor. Ja. Und insgesamt muss ich echt sagen, ich finde es nicht so glücklich von der IIHF, da einfach die kleine Eisfläche bei großen Turnieren zu installieren und so ein bisschen das komplette europäische Eishockey damit zu übergehen. Ich bin kein so großer Fan von den kleinen Eisflächen, ehrlich.
Das ist schön, dass du das so gesagt hast. Das hat der Typ links neben mir eben auch so ungefähr gesagt. Also von daher, komm du doch einfach vorbei, mach den Experten, dann ist der endlich mal auch weg hier. Den sehe ich sonst jede Woche, das nervt er irgendwann auch.
Jetzt schmeißt man Basti erstmal raus, aber so wie es nicht gesagt, ich bin ein Fan von der kleinen Eisfläche.
Ich bin ein Fan von der kleinen Eisfläche.
Ich glaube nur, du musst die Spieler auch haben, die bespielen können. Und in Nordamerika ist das sind andere Spieler, die gewohnt sind. Hier brauchst du halt eine Zeit lang dazu. Aber ich bin ja auch ein Fan von den kleinen Eisflächen, übrigens in Deutschland, weil das kostet weniger Energie. Ja, mal ganz ein anderer Punkt. Bringt mehr Platz in der Arena. Also deswegen, ja bitte Basti.
Ja,
ich wollte auch noch ganz kurz mich einmischen.
Dein Spiel läuft schon seit 10 Minuten.
Ja, genau. Ganz kurzer Fakt noch dazu, zu großen und kleinen Eisflächen. Ich glaube zwar, ich habe meinen Faden gerade irgendwie verloren, ich weiß es nicht mehr. Ich habe echt vergessen, was ich sagen wollte.
Er wollte einfach nur einen Rick unterbrechen. Das hat man ganz klar gemerkt. Er wollte den Rick-Monolog
Basti,
unterbrechen.
Damit hast du dich qualifiziert, auf jeden Fall in der nächsten Sendung dabei zu sein. Genau hier in dieser Sendung. Das ist deine Show.
Was ist los mit den Menschen? Und ich habe immer gedacht, Basti, ich habe immer gedacht, der stimmt.
Wir sind mental stark.
Aber
wir sind auch mental stark, aber nee. Es geht so viel Eishockey durch den Kopf, dass ein paar Sachen da flöten gehen, weißt du?
Ja, ja, und da sage ich dir eines dazu.
Das ist ja eine 5 für dich, Pui Deibel.
Ja. Wow.
Das Basti, stimmt, Pui Deibel. Komm, das musst du besser wissen.
Mach mal weiter da hinten, ich freue mich, dass du einen Getränkesponsor gefunden hast für diese kleine Sendung da hinten, das ist
mir
super.
Mir wird gerade nervös angezeigt, dass ich gleich wieder on air sein muss. Ja, wir müssen, komm, ihr müsst mich weiter. Echt, schmeißt ihr mich raus, bitte?
Jo.
Tschö, danke. Basti,
tschö.
Sehr gut.
Jetzt hätten wir noch mal
Adrenalin bringen fürs letzte Drittel.
Leg halt auf. Wir hätten eigentlich noch mal gerade ihm sagen sollen, dass er uns seine Zettelwirtschaft zeigt, was er da alles so an Infos hat und so.
Ja.
Basti ist ja ein Datenfeuerwerk auch, also ist ja sehr, sehr gut vorbereitet und hat ja in seinem Computer alles, was irgendwie wichtig ist, rund um das Thema Eishockey. Ich weiß gar nicht, was der macht, wenn die Festplatte mal kaputt geht, ob der das auf 7-facher Datensicherung gespeichert hat. Das ist ja ein Goldschatz, was der da alles hat.
Das muss man aber auch mal erklären, das haben inzwischen eigentlich fast alle Kommentatoren. Ich habe mal mit einem Kommentator gearbeitet, das war so eine Sprecherbox gegeben, also warst du in der Sprecherbox drin, und in der Sprecherbox hat er auf der Seite die Zettel aufgehängt mit Tape. Also es waren echt so viele Zettel, wo dabei waren. Alles ausdruckt und mit dabei gehabt, und ich war damals ja junger Experte, habe das erste Mal gesehen und war eigentlich beeindruckt, was man da so alles haben kann. Mhm. Aber da passieren dann gewisse Sachen und dann ist man echt froh, dass man das hat. Also wann ist das schnellste Tor gefallen mal vom Bulli weg oder steht da mit dabei. Und wenn du das natürlich auf dem Schirm hast und dann rechtzeitig auch schnell reagierst, auf das kommt es letztendlich auch mit drauf an.
Und es kommt auch darauf an, dass du das alles sortieren kannst und im richtigen Moment dann auch zur Hand haben kannst. Das ist das Entscheidende, weil Daten gibt es überall, heute im Netz sowieso, aber bevor du noch irgendwie 3 Minuten recherchieren musst, zack, bumm, hast es da.
Ja, und jetzt, bevor wir wieder weitermachen mit den News, ein bisschen wieder Stimmung hier in dieser kleinen, lustigen Familienshow mit Sascha Wandermann und Mike Meyer.
Ich mag den Song, echt gut. Ja. Ja, wo haben wir? Schmölz haben wir gesagt, Krupp haben wir gesagt, Harry Kreis, das kam auch noch kurz, nachdem wir, glaube ich, die letzte Sendung hatten. Vielleicht war es auch an dem Tag, ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall rund um dieses Datum, dass er dann in der kommenden Saison bei Wild Wings in Schwenningen trainiert. So, dann machen wir Basti Schwede nochmal kurz. Hast du ihn gerade nochmal live on air gebracht?
Ich habe ihn mir nochmal live rangeholt, hier ist er. Schon wieder zurück.
Nur das für den Hinterkopf. Aber er hat zuletzt 11 Spiele in Folge.
Das ist ein Profi, der hat schon wieder vergessen, dass er eine Webshow war.
Ja. Und jetzt macht er schon wieder die Drittel-Highlights.
Immer wieder bemüht. Richtig gut herausgespielten Chancen wie hier.
Gut, so, wo waren wir? Also Harry Kreis waren wir.
Hier, bitteschön. Genau. Geht von Düsseldorf zu Schwenningen.
Ja. Frühe Meldung. Das hat mich eigentlich nur überrascht. Also, dass Trainer mal wechseln und dass jetzt Harry Kreis den Dampfer auf dem Rhein verlässt und Richtung Schwenningen geht, hat mich natürlich grundsätzlich auch ein bisschen überrascht, aber noch mehr eigentlich die Tatsache, dass es so früh kommuniziert wurde. Dich auch?
Ja. Tatsächlich, nee, hat mich schon auf der einen Seite, ein bisschen Spaß, auf der einen Seite bin ich eigentlich immer jemand, der sagt, es ist einfach so, wenn man ganz ehrlich ist, Spieler unterschreiben normalerweise für die nächste Saison. Es gibt auch welche, unterschreiben noch früher, aber normalerweise so zwischen November und Februar, da ist schon eigentlich die nächste Saison klar. Mhm. Ja? Und es wird eigentlich nie kommuniziert.
Genau.
Und dann ist es immer so, ja, da sage ich jetzt nichts dazu und ja, habe ich da noch viele Möglichkeiten und so weiter. Ich verstehe es auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich schön, wenn man es anders spielt. Weil ich finde es einfach ehrlich, was hast du zum Verlieren? Ja, und wenn dann theoretisch Spieler nicht damit umgehen können, weil dein Trainer geht, also dieses Lame-Duck-Gequatsche, da sollte man sich mal überlegen, ob man die richtigen Spieler in der Mannschaft hat, wenn das der Grund danach ist, dass man dem nicht mehr zuhört. Nur mal so. Und deswegen finde ich es nicht mutig, aber ich finde es eine gute Entscheidung. Ich glaube, ich finde es, Schwenningen ist natürlich interessant, gell? Kreuzer hat natürlich gute Connections zu Düsseldorf. Da kommt er her, der kennt sich aus, der kennt auch Spieler da, der hat da einen guten Einblick, klar, obwohl er in Schwenningen arbeitet. Und da weiß er natürlich ganz genau, was er mit Harry Kreis für einen Trainer kriegt. Gute Entscheidung für Schwenningen.
Das aber dann erst in der kommenden Saison, also noch Zukunftsmusik, wenn man so will. Einen Rücktritt gibt es auch. Fällt mir gerade ein.
Ja.
Danny aus den Birken.
Ja, Danny aus den Birken hat
seinen zumindest Rücktritt also Nationalmannschaft.
Aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben, ja.
Und, genau. Das kam heute auch nochmal frisch rein.
Genau. Hat eben hier gesagt, ich habe ein langes Gespräch mit Bundestrainer Toni Söderholm geführt. Ich habe in der Eishockey-Nationalmannschaft unfassbar schöne Jahre mit vielen Höhen erlebt. Tiefen waren auch dabei, wie das so im Sport ist. Jetzt ist es an der Zeit, den Weg für die neue Generation freizumachen. Wie? Philipp Dietl.
Ja, ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, aber...
aber Generation ist ja nicht falsch.
Genau, genau. Das kann man einfach so stehen lassen, glaube ich. Das muss man nicht weiter kommentieren.
Also, thanks Danny.
Ja.
Mit dem Adler auf der Brust und danke natürlich auch für heldenhafte Paraden 2018 beim Olympischen Turnier. War natürlich ein wesentlicher Bestandteil, dass die deutsche Mannschaft das damals bis ins Finale gebracht hat. Und eigentlich auch schon so einen Zahn an Gold hatte, aber Silber steht für immer und sicherlich auch bei ihm irgendwo im Schrank oder aufgehangen, wo auch immer es sein wird. Das hält ewig und ein Leben lang.
Darf ich mal ganz kurz aus der Kommentarleiste was aufnehmen?
Ja, selbstverständlich.
Ich muss echt sagen, es ist großartig, wie ihr hier auf der YouTube-Kommentarleiste mitmacht und wirklich alles aufnehmt. Kussi schreibt, das mit dem Lame Duck ist sehr lebensnah. Als ich wusste, dass ich jedes Jahr einen neuen Lehrer bekomme, nein, dass ich das Jahr drauf einen neuen Lehrer bekomme, habe ich auf Latein auch nicht mehr gelernt. Ja, aber das ist natürlich jetzt ein bisschen daneben, weil das sind Spieler, die wollen ja einen neuen Job haben und letztendlich sollten sie auch erfolgreich sein, damit sie dann ihr Geld weiter verdienen können und ihren Sport weiter können.
Ja.
Mein Latinum bin ich auch durchgerutscht, aber es hat nichts mit Lame Duck zu tun gehabt, sondern es hat eher was mit Lame Goldie zu tun gehabt. Ich war da eher ein bisschen faul im Lateinischen. Aber heutzutage, jede Sprache der Welt leite ich mir noch von lateinischen Ausdrücken her. Auch wenn die gar nicht stimmen, wenn sie zum Beispiel griechisch sind oder sonst was. Aber funktioniert. Ich verstehe jede Sprache der Welt fast.
Ich habe Latein ignoriert in der Schule, weil ich habe es einfach nicht gewählt.
Aber lass doch mal die Sprache, lass uns mal bei Sprachen bleiben, weil so lame ist er gar nicht. Das haben wir eben nämlich unterschlagen und das holen wir jetzt nochmal vor, weil er ist keine Lame Duck, er ist ein Bad Boy.
Das
so, und jetzt kriegt er nochmal einen serviert, der Kollege Goldmann hier, bevor wir dann nochmal mit zwei News weitermachen. Das ist auch eine News, weil vielleicht wusstet ihr das noch nicht.
Ich
es ist historisch. Nee, es ist historisch und jetzt holen wir es vor um 21.18 Uhr oder wie viel Uhr
wir
es ist.
Wir haben einfach mal nachgeschaut. So.
Und es hat was mit olympischen Turnieren zu tun.
Genau, olympische Turniere, wir haben mal gesagt, was gibt es vielleicht für interessante Statistiken und so weiter. Und dann ist uns eine ins Auge gefallen. Wer führt all-time die Strafminuten an? Es ist ein gewisser Erich Rick Goldmann. 54 Strafminuten, natürlich in wohlgemerkt bei zwei Olympischen Spielen.
11 Spiele.
Ja, 11 Spiele. Das ist gut. Grundsätzlich die Frage natürlich.
0 Tore natürlich bei dem Stay-at-home-Verteidiger.
Das ist jetzt was anderes. Aber wie sind diese 54 Strafminuten zustande gekommen?
So, what happened?
Es ist ganz klar.
Mr. Goldman?
Durch Fehlentscheidungen.
durch welche? Durch deine oder von anderen?
Welchen Schiedsrichter also hast du beleidigt persönlich?
Erstmal muss ich sagen, dass Ilya Kowalczuk direkt hinter mir ist. Das ist natürlich schön.
Ja, das ist
Ilya. Dich, oder wie? Ja, ich habe mir gedacht, wahrscheinlich werde ich nirgends irgendwo ganz vorne sein in der Tabelle. Warum probierst du das denn bei Olympia mit der Strafzeit?
Also, dass du selbst Uwe Kiesling gecatcht hast.
Das Uwe vor allem.
Damit das Entschuldigung, schon. Udo. Sorry, Udo.
Man kennt sie.
Warte mal kurz, müssen wir mal die Lesebrille
rausnehmen. Und Udo Krupp und dann Uwe Kiesling.
Ja.
Nein, das war natürlich
ein Ich habe natürlich auch noch was rausgesucht. Also Moment, mal,
ich möchte was.
Ah, jetzt hier, hier ist vielleicht was passiert. Du kannst aber natürlich noch sagen, wer das war. Also grundsätzlich, es war kein Fight gegen den Linesman.
Wo ist das?
Gegen den Linesman, ne? Das war es nicht.
Gegen den Linesman war ich besser als gegen Bondra selber. Das war 98 gegen die Slowakei.
Nagano.
Ja, da schaue ich wahrscheinlich gar nicht so gut aus, aber da haben sie mich im Bild schlecht erwischt am Schluss dann. es ist unglücklich zum Faustkampf komme ich, aber ich weiß nicht mehr ganz genau.
Unglücklich?
Ja, wahrscheinlich, so wie ich da ausschaue.
Ja, wolltest du es eigentlich nicht, aber hast die Strafzeit bekommen, oder wie?
Wer hat die Handschuhe fallen lassen und was war vorher beim Trash-Talk? Ich meine, da muss ja was passiert sein.
Ja.
Weißt du, ich meine, muss man ganz ehrlich sagen, so ein guter Spieler legt sich ja nicht einfach so mit dir an.
Hast du ihn gefragt, ob er in 30 Jahren Gast in der Eishockey-Webshow sein will, oder?
Ich verstehe eigentlich nicht mal der Qualität von dem Spieler, dass er nicht von dir hat sich profitieren lassen. Das verwirrt mich ein bisschen.
Da siehst du mal, wie gut ich war, wie ich ihm unter die Haut kommen bin. Komm, lass gut sein. Das zweite ist zustande gekommen, 2002, Salt Lake City. Wir waren schon in Unterzahl. Wir waren 3-5 in Unterzahl. Und Brett Hull hat damals für die USA noch gespielt, war vorm Tor gestanden. Und ich war jetzt mit dem Schläger so ein bisschen zwischen zwei hin und her. Und der ist mit seinem Stock und haut meinen hoch und haut sich meinen Stock an seinen Stiftzahn, der eh schon falsch war. Und dieser Stiftzahn fällt einfach raus. Ging, fällt runter, hoher Stock, Verletzungsfolge, 5 Spieldauer.
Das machst du nicht nochmal, hat er gesagt.
Der hat sich nicht mehr aufgeregt oder es hat irgendjemand geschimpft oder so. Das war halt einfach so, der macht so eine Bewegung nach oben, haut meinen Stock nach oben, ist raus. Das tut mir im Nachhinein echt leid, dass das so passiert ist. Also nicht wegen seinem Stiftzahn, sondern die Olympischen Spiele 2002 haben wir eigentlich ganz gut gespielt.
Also
aber jetzt ist auch gut, ich möchte nicht über 2002 doch spielen oder über früher sprechen, da gibt es andere Menschen, die das machen.
Rick Goldmann nach dem Motto, wenn ich schon keine Medaille gewinne, dann prügele ich mich wenigstens mit Legenden.
Dann nehme ich wenigstens den Stiftzahn von Brett Hull mit. Und was viele nicht wissen,
da war Gold,
ich habe ein Kätzchen, ich habe einen der Stiftzahn dran.
Ja. Das ist Trophäe mitgenommen sozusagen. Genau.
Ja, da habe ich mir den einarbeiten lassen aus einem der Ringe.
Ah, herrlich. So, wo waren wir jetzt?
Oh Gott.
Direkt einschmelzen lassen, noch zu Geld gemacht.
Den habe ich versteigert bei eBay damals. Hat es eBay schon gegeben?
Ja.
Da war ich gut im Geschäft damals mit Beanie Babies und da habe ich auch noch zusätzlich Stiftzähne von Brett Hull verkauft.
Die guten alten Geschichten.
Den wollte ich mal zurückhaben. Ich habe ihn nicht hergeben.
Das sind eigentlich die Geschichten, die normalerweise erst nach der Sendung erzählt werden.
Ja, und sowas mache ich normalerweise nicht. Und jetzt überlege ich auch, ob ich zurücktrete von dieser Sendung.
Ja, okay.
Wir gehen nie mehr so weit zurück. Wir bleiben in der Gegenwart des Eishockeys, weil das viel schöner ist, als das Eishockey damals.
Ja, und apropos Gegenwart, dann haben wir ja noch zwei zu verkünden. Norhard, oder wie spricht man den
Kollegen? Danny Noh, ja.
Danny Noh hat in Bietigheim verlängert. Und Augsburg hat ja einen neuen Trainer auch gefunden. während der Olympiapause, in Anführungszeichen, Serge Pelletier. Und der hat ja jetzt auch, gestern war es, glaube ich, sein erstes Spiel als Cheftrainer gewonnen.
Genau, zweiter Anlauf, erster Sieg, ja, dementsprechend.
Und das sind, glaube ich, soweit die News, die es bislang gab.
Ja.
Die sind lustig heute drauf, unsere Zuseher. Thomas A. Tenstrunk.
Tom, nicht Thomas, wo liest
man? Ja, aber wahrscheinlich heißt er Thomas. Wir sind hier seriös. Wir sind eine seriöse Abendveranstaltung.
Also meine Lesebrille ist hier.
Jetzt sage ich dir mal was. Kleiner Fun Fact zu Finnland. In welchem Land gibt es einen Spezialausdruck, wenn man mit der Unterhose auf der Couch sitzt und sich betrinkt? In Finnland.
Das ist vollkommen.
Und wie heißt es?
Um Gottes Willen, jetzt muss ich es wieder suchen. Wie war es in der Unterhose betrinken? Ne?
Wir machen also du guckst Fernsehen in der Unterhose und trinkst.
Ja. Finnisch, ja. Und zwar ist das Kaisari Kennet.
Das hätten wir den Anti mal eben fragen müssen, aber das kennt.
Ja, klar kennt das. Da steht ja hinten schon drin, kennet.
Sich in Unterhosen daheim alleine betrinken.
Ja. Alleine vor allem.
So. Okay. Wollen wir einen Aufruf starten, dass uns die Zuseher das schicken? Nein, wir machen den Aufruf nicht, habe ich gerade gehört. Damit beenden wir dieses Thema und kommen wieder zurück zu den wichtigen Dingen.
Ja, genau. Ich wollte nur sagen, der Tom hat geschrieben, Rick hat Peter Bondra mit Peter Bonn vom Glücksrad verwechselt. Er wollte lösen und hat dafür eine kassiert.
Ja.
Weil er war mal im Dschungelcamp,
glaube ich. Ja, ja. Es kommen gerade hier zwei Meldungen auch rein, vermutlich von Straubinger Fans.
Peter Bond war denn im Dschungelcamp? Hat man ja Schlange
Infection. Gehört? Darf ich das kurz sagen?
Das sind Sachen, die weiß ich nicht.
Ja. Marcel Brandt hat auch verlängert, das ist richtig, aber das hatten wir sogar schon in der letzten Sendung, bevor wir in die Olympiapause gegangen sind, dass er da ja auf seinem Zettel die Vertragsjahre draufgeschrieben hat.
Absolut und, richtig,
langfristig in Straubing bleibt, das ist richtig.
So.
Ich höre, was viele Leute nicht wissen und auch nicht hören können. Wir haben ja so einen Knopf im Ohr, jetzt kann man es ruhig mal erzählen.
Ja.
Und wir werden hier frenetisch angefeiert.
Uns wird gesagt, was wir sagen sollen.
Frenetisch angefeiert, dir vielleicht, aber mir nicht. Ich habe es abgeschaltet, aber hin und wieder habe ich es an. Und wir werden frenetisch gefeiert, dass wir noch weitermachen sollen, weil es so schön ist. Ja.
Hier kommt übrigens direkt, weil ich live sehe, Kussi 3, Peter Bond war Softporno-Darsteller.
Ja. Jetzt gehst du ein paar Minuten zurück und spielst es nochmal zurück. Der war doch auch im Dschungelcamp und hat die Schlange gewirkt. So, in dem Sinne sagen wir jetzt
gute Nacht und
tschüss. Weißt du, du musst ja mit meinem Humor ein bisschen mitgehen. Man kann nicht alles erklären.
Lass uns nochmal mit Kultur rausgehen. Und wir sind gestartet in diese Sendung mit dem Olympiasieger Finnland. Mehr oder weniger. Auch mit den Fans, die gefeiert haben. Und es gibt ja, das haben wir glaube ich noch nicht gespielt, oder? Das haben wir noch nicht gezeigt. Jemanden, der durchaus auch was drauf hat, außer auf dem Eis, auch am Instrument.
Oh. Ah, ja, das ist richtig. Yes. Wir haben mal geschaut, ne? Weil Granlund, ein guter finnischer Eishockeyspieler, hat mal.
Nee, den meinte ich jetzt nicht, ich meine den Leo.
Komarov.
Ach, den Kollegen Komarov.
An der Orgel.
Ja. Ich war gerade bei Kultur.
Ach so,
ja, das kommt, das machen wir auch gleich.
So weit bin ich nicht. Das stimmt, hier Leo Komarov war also am Piano. Am Flügel und hat mal gezeigt, was er so kann.
Ja, der kann eine Menge, weil er hat die 71, mein Geburtsjahr. Just saying.
Weil wir uns das gerade anschauen, kleiner Fun-Fact am Rande. Der Musikdirektor, der Orgelspieler von den LA Kings und von den LA Dodgers war auch in Beijing der Musikdirektor mit der Orgel oben bei den Eishockeyspielen der gleiche.
Das ist aber spät. Ein Klavier übrigens, ne?
Das ist mir klar, aber ich wollte es bloß nebenbei erzählen. Und weil wir nochmal ganz kurz zu Olympia zurückgegangen sind, Tretiak, der Präsident vom russischen Verband, hat nach dem Turnier übrigens ganz interessante Aussagen gemacht, auch über Finnland. Finnland, ich übersetze es nebenbei.
Ja, das ist gar nicht so. Boah, kannst du das echt gut? Russisch ist gut von dir.
Die Finnen haben nach Peking eine sehr starke Mannschaft gebracht mit sehr starken Spielern. Das hatten wir nicht. Und ich mache eine Ausnahme und das ist Fedotov am russischen Team, im russischen Team. Das heißt, er hat nur den Torhüter letztendlich das gesagt und danach, muss man ganz hart sagen, greift er eigentlich voll die Trainer an, weil er sagt, es gibt Fragen über die Arbeit des russischen Trainerteams. Und das finde ich echt brutal stark, wie er die da an die Wand nagelt, weil ich finde, die Zusammenstellung der Russen war ja alles andere als reine Offensivmacht, sondern sie haben ja ganz, ganz viele Offensivspieler extra daheim lassen, nur mit Schipatschow jemanden dabei gehabt, der eigentlich hätte explodieren sollen. Mhm. Hat nur einen Treffer erzielt, Gusev gar keinen, aber hat viele zurückgelassen, hat dafür Rollenspieler mitgenommen und das in der Defensive haben sie gut erledigt. Aber sie haben es nicht zu Gold gebracht und da sieht man mal wieder, wie dieser Anspruch groß ist bei Russland. Und die Finnen haben sich's geholt.
Aber das heißt zur WM einen neuen russischen Trainer?
Ah, ich weiß nicht, ob das wirklich so sein wird. Kann immer sein, weil es ändert sich so viel. Kann auch sein, dass Snarok wieder zurückkommt. Der war ja auch dabei, offiziell als Berater. GM war Kowalczuk. Ich glaube, letztendlich muss man sagen, das Kollektiv tatsächlich hat, obwohl die russische Mannschaft auch das erste Mal so stark im Kollektiv gespielt hat, hat Finnland das gewonnen, so wie wir es vorher gehört haben, über das Kollektiv, die finnische Mannschaft.
Ja. So is it. So. Wen wollt ihr noch zeigen? Den Antero, so heißt er. Antero Mertaranta.
Ja.
Oder
wurde mal ein Lied zu ihm geschrieben. Also übrigens, darauf achten, der Kollege mit wenig Haupthaar hinter dem, das ist Mertaranta,
hier links. Ja. Das Kultkommentator des finnischen Fernsehens.
Genau, und der Kollege mit leichtem Haar hier in der Mitte könnte dem einen oder anderen Eishockey-Fan, auch deutschem Eishockey-Fan, bekannt vorkommen. Mhm. Lass kurz mal das Lied spielen. Weil er eben damals bei diesem Lacrosse-Style-Tor von Granlund sehr abgegangen ist und dementsprechend wurde ihm ein Remix-Video.
Aber du musst es ganz zeigen, geh mal ganz vorne hin, dann hört man Antero mal richtig sprechen und er war lang neben uns gesessen.
Und daraus haben sie dann den Song gemacht, ja. Das war ein legendärer Kommentar.
Jetzt kommt es dazu. Finnland, Eishockeyland, wir haben es gesagt. Der Song ist rausgekommen nach dem Granlund-Tor. Es hat nicht bloß eine Briefmarke gegeben, 2011, von diesem Tor. Briefmarke wirklich, die man damals hat kaufen können in dem Land. Sondern das ist auch sofort auf die Nummer 1 gegangen.
In Finnland.
In Finnland.
Ja, 5,5 Millionen Einwohner und alle Eishockey verrückt.
Antero, Grüße.
Ja. Falls es irgendwem nicht aufgefallen ist, der Kollege in der Mitte mit leichtem Haupthaar ist Toni Söderholm.
So ist es. Einen haben wir noch.
Ja.
Und dann machen wir auch Schluss nach 2 Stunden. Einen haben wir noch.
Und jetzt kommen wir zeitlich aus, ja.
Die Abstimmung.
Die Abstimmung, das ist richtig.
Wer steigt ab? Schauen? Was sind hier glaubt ihr, liebe Eishockey-Fans?
Ganz kurz nochmal auf den Rechner gehen, ne? Nochmal, dass alle wissen. Kayseri Kennet ist was Lustiges, was man daheim machen kann. So sieht es aktuell aus. Mhm. Schwenningen. 59 Stimmen, danach kommt Bietigheim, dann kommt Krefeld, dann kommt Iserlohn, dann kommt Köln, dann kommt Augsburg und 2 sagen ein anderes Team.
Okay, also doch viele, ja, Richtung Schwenning. Gut, wird sich vermutlich, sobald wieder ein paar Spiele gespielt ist, auch schnell ändern, aber das ist der Stand der Dinge.
Und ich möchte nur eine Frage beantworten.
Ja, bitte. Kommt die noch, oder?
Fett Beidl hat geschrieben. Kann Rick auch Klavier spielen?
Oh. Das erfahren wir nächste Woche.
Na, es steht, also was ich verraten kann, es steht ein Klavier bei Rick Goldmann zu Hause. So viel kann ich verraten.
Ja, aber du weißt, der Schein ist oft mehr, in der Eingangshalle steht es aber nur. Wenn du weiter hinter den Westflügel gehst, da haben wir dann den Flügel, aber da darfst du nicht rein. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich kann nicht spielen, aber meine Eltern wollten gerne, dass ich Klavier lerne, wie ich ein Kind war. Und es war für mich jetzt eher nicht so. Und ich kann mich an eins erinnern. Und das ist auch keine schöne Geschichte. Heute wird die Sendung der nicht schönen Geschichten von mir. Ich war dann immer so hektisch, wenn der Musiklehrer gekommen ist. Und ich habe wirklich geschwitzt. Ich hab eigentlich keinen Handschweiß. Mir ist das alles scheißegal. Aber da, wenn der Klavierlehrer gekommen ist, bin ich da gesessen. Und ich habe so geschwitzt, ja, dass dann immer alles so runtergeschwitzt ist und dass auf den weißen Tasten immer so eher dunkles Zeug drauf war, weil ich draußen gespielt habe und mir die Hände vorne gewaschen habe. Und dann habe ich die immer so weggewischt, weil ich so nervös war. Und ich war so schlecht im Klavierspielen. Es tut mir eigentlich so leid. Eigentlich ist es so eine schöne Sportart, hätte ich beinahe gesagt.
Ich würde es gerne spielen können. Für manche ist es eine Sportart, für manche ist es ein Instrument.
Ich würde es im Nachhinein gerne spielen können, aber Man kann nicht alles können.
Nein, das ist
man
richtig.
Muss mal abschenken im Leben.
Stell mal vor, bei den, so vielen Talenten, bei den vielen Talenten, die du hast, wenn da auch noch was Musisches hinzugekommen wäre. Ja, Mann. So.
Es sind immer noch Leute dabei.
Ja.
Was soll man noch tun, dass ihr geht?
Sollen wir noch einen Bänder der Woche rausholen? Oder?
Ein Bänder der Woche?
Das ist Wahnsinn, oder? Das steht ja, hier komm. So schön, das steht hier, Weekly Bänder steht ja. Hier in Neudeutsch. Kollege Tim Bender von den Nürnberg Ice Tigers.
Haut immer einen raus.
Basti fragen müssen, ob der jetzt heute spielt.
Da guckt doch kurz in der Aufstellung.
Sollen wir das schnell machen?
Ja. Hier. Und wie steht's überhaupt? Ist schon vorbei. So lange wie wir senden,
Time soll das
Spiel gleich vorbei sein.
Gucken wir mal. Tim Bender, ja, ist am Start. Am Stüssel, wie es so schön heißt. Und es steht, glaube ich, immer noch 2-1 Mannheim, ja.
Ja, weil? Hoppala, jetzt habe ich mich verdrückt.
Ja.
Entschuldigung.
Das ist ein Abturner.
So sieht übrigens jeder bei uns in der Regie aus, wenn er dieses Programm sieht. So, ja, achso, zurück zum Bänder der Woche.
Ja.
So, das, wir könnten, okay. Auf jeden Fall, er hat wieder einen Klassiker rausgelassen. Frau und ichs, denke ich mal, soll das eigentlich heißen, auf der Couch. Sollen wir mal die erste Folge von Inventing Anna anschauen? Ich glaube, das ist eine Netflix-Serie, ich bin mir nicht ganz sicher.
Kenne ich nicht, ja, okay.
Die Folge geht eine Stunde, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich, also Tim, lieber zwei Folgen à 45 Minuten die Real Housewives, oder? Sie, ja, das ist ja auch was anderes. So ungefähr läuft es bei uns übrigens auch. Wir sagen ja, die Folge geht eine Stunde, aber wir machen da draus dreimal 45 Minuten okay, ungefähr. Ja,
Tom hat schon geschrieben, so zwei Stunden sind Folgen und gehen auch drei. Nee. Ja. Aber ganz kurz, diese Folgen, ich kenne das nicht, ich schaue ja nichts. Aber was ist das andere, dieses Housewives?
Real Housewives?
Ja.
Da gibt es, glaube ich, in verschiedensten Städten. Und das ist dann so eine Reality-Doku-Serie von diesen Hausfrauen und Ehefrauen. Und dann geht es da um viel, viel, ja, so Sachen. Also Intrigen und hier der und die und das.
Ja.
Es ist wohl.
Nee, das ist super. So das ist auch das,
Sache.
Was ich heute Abend unbedingt noch wissen steht wollte übrigens, und mit in den Arm nehmen
möchte. Lass mich mal nachdenken, ob ich mir die auch anschauen.
Ja, so. Das stand genau. Hier drauf. Das stand genau hier drauf. Ich weiß nicht, welche Kamera. Hier drauf stand es. Das habe ich mir vorher extra lange recherchiert.
Da steht übrigens jetzt nichts mehr drauf.
Ach so, da ist noch ein Zettel dahinter.
Ja. Ist ja. Nichts mehr drauf.
Wir nee, sind ist durch. Nichts mehr drauf.
Doch, wir waren doch gar nicht in der NHL.
Horwitzwick, das stimmt. Ja. Die Deutschen sind cool, die NHL ist am Start. Wir sind fertig.
Ja, Reichel hat einen Call-up bekommen.
Das stimmt, ja. Das können wir mal kurz zeigen.
Komm jetzt.
Dann
Leute wollen jetzt doch nicht heim.
Die 23 Minuten.
Diese 8000 Tabs, die ich noch offen habe, hier weiter. Ja. Genau, Lukas Reichel wurde vor 3 Tagen wieder von den Blackhawks nach oben, Blackhawks nach oben gezogen. 2 Spiele schon gemacht. Leider kein Punkt. Wohl, bei mir steht hier drauf, in der ersten Reihe gespielt mit Kane und Kurashev.
In 10 Minuten ist das Spiel zu Ende, schreibt einer, könnt ihr Basti noch mal für eine halbe Stunde zuholen.
Danke, Tom, gute Idee.
Wir hatten es ja vorhin auch wieder vom Kollegen Herrn Seider, der hat wieder ein ganz nettes Törchen erzielt gegen die Flyers. Das ist auch schon jetzt, es war letzte Woche, einfach mal und bitte. Und wird ja von vielen jetzt, was man so liest, auch, also er soll besser Verteidiger des Jahres werden, er soll besser Rookie des Jahres werden und gibt ihm den MVP auch noch. Das ist so ein bisschen der Tenor mittlerweile
auf
Social Media, weil der halt auch
echt... Ja, auf jeden Fall. Rookie ist da weit vorne,
glaube ich. Ich könnte jede Woche neu ausflippen, wie die, muss ich ganz sagen. Und der Kommentator, wie heißt er, Ron Burgundy oder wie auch immer, der ist, die feiern ihn inzwischen ja auch ab drüben, jetzt ganz ernsthaft.
Ja, ja.
Es ist wirklich, es ist großartig, wie er dieses erste Jahr spielt und vor allem, was er alles anbietet. Also ich habe es ja letztes Jahr schon gesagt gehabt, mit diesem Körperspiel, das ist halt nicht der eindimensionaler Verteidiger, sondern das ist halt, der hat halt alles und das ist wirklich stark, wie er sich auch innerhalb von diesen einzelnen Jahren entwickelt hat.
Ja, mal ganz kurz, Wolf Zamboni fragt, wie war das jetzt nochmal mit dem Auf- und Abstieg? Das würde ich gerne nochmal drauf eingehen.
Ja, das, dann gehen wir zum anderen.
Stark. Ihr Humor ist super, Jungs und Mädels, sehr gut.
Jungen deutschen Spieler Tim Stützel hat sein 100. NHL-Spiel schon gemacht.
Ja.
Gefühlt ist er für mich noch nicht mal, also wie lange ist er jetzt? 2 Jahre, ist er, glaube ich, jetzt
drüben. Er hat auch schon 55 Punkte gemacht in der
das NHL. Das ist Wahnsinn. Ja, unter anderem können wir uns noch schnell eine Kiste von ihm anschauen. Das war gegen die Rangers. Da zwirbelt er das Ding auch nett ins lange Kreuzeck rein. Er ist auch so langsam in Fahrt. Ich glaube, zwei Tore in den letzten zwei Spielen und so langsam kommt er wieder ein bisschen zurück.
Und weil wir gerade Rangers gehört haben, da fällt natürlich uns sofort was ein wieder. Da war der Esposito bei den Rangers hinten
raus. Kollege Grubauer hat auch mal wieder einen recht dezenten Save ausgepackt. Zack. Könnte ja, wenn es gut läuft, auch bei der WM für Deutschland spielen. Ja,
wenn es gut läuft, meinst du?
Wenn es gut für Deutschland läuft und schlecht für Seattle. Dazu noch ein 100er Club. Nico Sturm hat auch sein
100.
NHL-Spiel gemacht für Minnesota. Und Kollege Dreiseitel ist ja immer noch am Punkten und Punkten und Punkten und hat hier einen Pass ausgepackt, der sich sehen lassen kann. Also ich spule gerne noch mal einen Ticken zurück. Von oben, glaube ich, sieht man es ein bisschen schöner. Man muss einmal vielleicht darauf achten, hier ist Dreiseitel, da ist Kollege McDavid, der gleich ein Tor erzielen wird. Hier sind vier Gegenspieler.
Wahnsinn.
Und der Pass geht halt einfach mal durch den Slot im Endeffekt.
Mit der Rückhand.
Mit der Rückhand am Gegner durch und McDavid knallt das Ding dann halt auch noch rein.
Ist einfach nicht beleidigt. Ich hype ihn gerne und ich finde ihn hervorragend. Und er ist in Deutschland leider, leider, leider immer noch zu wenig bekannt. Und er ist so ein großartiger Spieler. Aber bitte, was verteidigen denn die anderen da?
Also, was mich ein bisschen interessiert, das ist ja der Gegenspieler.
Wo schaut der hin? Und warum dreht er sich dann weg?
Ja, und dann sieht er irgendwie, oh, da hinten ist McDavid, da kommt ein Pass, ah, lass mal hingehen.
Ja, aber nicht zu nah.
Das hat auch nicht mehr ganz funktioniert. Ja. Der Pass ist überragend. Dreiseitel, glaube ich, immer noch auf Nummer 1, was die Punkte angeht in der NHL.
Ja, aber du musst da auch natürlich das Gespür haben, zu sehen, okay, da ist auch gerade vielleicht nicht jeder so orientiert und bam, ich probiere es, zack, kommt an. Ja. Und McDavid macht den natürlich stark.
Stark.
Ja.
So.
Wie diese Sendung.
Oh, ich merke gerade, der Intendant ruft an.
Ja.
Ja, Max? Ich bin mit dem Intendanten.
Ja, er war kurz mal bei den Öffis.
Also heißt hier der Intendant, oder was? Ja, ich glaube, wir müssen aufhören.
Ja,
die Leute wollen heim.
Ja. Es tut mir leid, auch wenn ihr hier noch viele Fragen habt. Ich sehe das. Auch zum Auf- und Abstieg. Und danke für den Hinweis, dass ich diese Flasche offensichtlich nicht so nah an den Computer hätte stellen sollen. Das ist ein guter Hinweis, das stimmt.
Das darf man nicht.
Ich habe das so selten.
Ja.
Sowas. Hey. Also.
Ich reg das wirklich auf. Kaum sind drei Stunden vorbei, müssen wir aufhören.
So ist es. 21.40 Uhr, dementsprechend würde ich sagen.
Wir gehen ins Bett.
Ja. Macht es gut. Vielen Dank fürs
Mitmachen. Eine Sache muss ich noch schnell
sagen. Mann, Mike, was ist los?
Ja, weil ich jetzt gerade nicht schnell genug war, muss ich es schnell auf meinem Handy. So, das ist nämlich der Kollege, der das Schrader-Trikot gewonnen hat.
Oh. Fabian hat es gewonnen. Kann man auch einen Namen sagen?
Genau, Fabian hat das gewonnen. Glückwunsch dementsprechend. Und weil auf die Schnelle, wir müssen ja schnell Ende machen, habe ich es jetzt einfach nur schnell auf dem Handy rausgeholt.
Stark.
Und wollte das natürlich jedem mal zeigen.
Finde ich aber gut, dass du auch noch den Account von Max Weitel verwaltest. Das finde ich gut.
Ja.
Wunderbar. Also, dann vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was erfahren vom Experten Rick Goldmann rund um das internationale Eishockey und die Olympischen Spiele, das Abschneiden der deutschen Mannschaft, den finnischen Olympiasieger, den russischen Zweiten und den slowakischen Dritten und selbstverständlich einiges von Philipp Dietl, der uns Spaß gemacht hat, dem wir natürlich morgen viel Spaß wünschen und euch gute Unterhaltung bei jeder Menge Eishockey. Mike hat es vorhin gesagt. Brutal. Es geht in einen durch, in die Playoffs irgendwann, aber vorher jeden Tag Eishockey.
Und bevor wir rausgehen, verlesen wir natürlich noch alle Namen der Chinesen, wie sie wirklich mal geheißen haben und wie sie dann bei dem Spiel von China geheißen haben. Oder kommt etwa gar die Top 10 jetzt? Ich weiß es nicht ganz.
Die kommen auch noch.
Es würde in der Top 10 kommen, ja. Aber kurzer Zwischenfact übrigens, Nürnberg-Mannheim, bei mir zumindest immer noch 2-1 für Mannheim.
Ja.
Umschalten alle, aber erst, wenn wir fertig sind. Die Top 10 muss noch angeschaut werden.
Das ist toll.
Rick mag diese Top 10.
Die gibt es jetzt.
Ja, die habe ich im Teil selber mit der Hand gefilmt. Also bitte schaut rein. Das ist
absolut richtig.
Hand gefilmt.
So, verabschieden wir uns jetzt, oder?
Das ist das wichtigste Zeichen. Das ist das wichtigste Zeichen, was ich jetzt mache. Timeout. Das war's. Danke fürs Zusehen. Eishockey live mit Basti Schwele, wenn ihr wollt. Und jetzt die Top 10. Bis nächste Woche.
Ciao.
Wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch heute.
Ciao zusammen.
Gogula. Zach Redman. Dietl, Nachschuss da. Zwei Klasse Saves erneut von Philipp Dietl. Aus einer kleinen Torhüternot wird hier ein kleines Eishockey-Märchen für den 17-jährigen Philipp Dietler. Wieder Ryan O'Connor hat Platz und trifft. Die Roosters holen sich den Extrapunkt. Ryan O'Connor humorlos haute ihn rein.
Mit Jasper, mit Sheen und Sheen bringt Bietigheim hier in Führung. Alles beim Alten, wenn Riley Sheen aufs Tor fährt, der Netz einfach immer.
Und jetzt die Möglichkeit, Eric Connell, gute Leistung bis jetzt, Connell und Maxwell mit dem Save. Das war die dicke Möglichkeit für die Roosters.
Das meine ich mit dem Vorcheck, der funktioniert. Da hat Luca Dumont die Chance und macht das Tor. Das ist die Effektivität, die die Kölner hier brauchen. Und Dumont schnappt sich hier die Scheibe, schaltet blitzschnell um. Das liegt dem Youngster im Comeback-Spiel nach langer Verletzung.
Tommy hat sich an der blauen Linie Position gebracht, spielt den richtigen Pass und jetzt ist er drin. Überragendes Tor, Stefan Daschner. Der Verteidiger macht es nach herausragender Vorarbeit. Kriegt ihn jetzt quer und dann ist für Eriksson überhaupt nichts mehr zu machen.
Fox und die Chance, Fleischer-Tor! Der Siegtreffer für Nürnberg, der doppelte Fleischer. Ganz stark gemacht, Tim Fleischer mit dem Game-Winner. Unglaublich wichtig, sein Impact. Und jetzt Redmond mit der Suche nach der Lücke und die Finter. Oben im Eck, 2-0 München. Aber die Bewegung, gut. So, dann passt's halt.
Jetzt können sie es ausbauen und was für ein tolles Tor. Aber überragendes Auge da von Stieler. Pömpel läuft sich frei. Doppelpass. Und dann steht's 2-0.
Schinko, jetzt wieder gut gespielt. Und da ist das Tor. Und es ist nicht nur irgendein Tor. Ein Tor mit DL-Geschichte. 300. DL-Tor. Von Sebastian Furchner.
Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.